Hi, ich bin Annabel vom DRK-Generalsekretariat und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Starke Frauen, starker Verband hieß eine Session im Plenum der Fachtagung Ehrenamt des Deutschen Roten Kreuzes, die vom 1. bis 3. November 2024 in Dresden stattfand. Den Anfang macht Annette Strauß, Bundesleiterin der Wohlfahrts- und Sozialarbeit und Vizepräsidentin des Landesverbandes Sachsen, mit einem Impuls zur Rolle der Frauen in der Geschichte der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung. Sie beginnt mit den Frauen, die in Castiglione die Verwundeten der Schlacht von Solferino versorgten, und reicht bis zu den 3 Frauen, die heute als Präsidentinnen das Deutsche Rote Kreuz, die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz leiten. Es schließt sich ein Diskussionspanel an, das von Clarissa Holzner moderiert wird. Sie ist als Referentin für Zukunft des ehrenamtlichen Bevölkerungsschutzes im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes tätig. Mit ihr diskutieren neben Annette Strauß auch Regine Reim, Ausbilderin, Auslandsdelegierte und Konventionsbeauftragte aus dem Landesverband Nordrhein, Kleopatra Tümmler, Leiterin des Ukraine-Ankunftszentrums am Berliner Flughafen Tegel und Laura Schaudel aus der Bundesleitung des Jugendrotkreuzes. Laura kennt ihr vielleicht schon aus Folge 23, in der sie mit uns über den Junior-Hessen-Rat gesprochen hat. Im Panel geht es um die weibliche Perspektive auf Rotkreuzarbeit, Rahmenbedingungen und Hürden für ehrenamtliches Engagement von Frauen, den Umgang mit Vielfalt und konkrete Maßnahmen und Konzepte zur Förderung von Frauen im Roten Kreuz. Viel Spaß bei der Folge.
Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 8. März 2014 wurde eine Ortskraft des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz bei einem bewaffneten Angriff in Nedele, Zentralafrikanische Republik, getötet. Einen Tag später starb bei einem weiteren Überfall ein freiwilliger Helfer der örtlichen nationalen Gesellschaft.
Zu Beginn gibt es einen Impuls von Annette Strauß. Sie ist seit 1984 Mitglied im Deutschen Roten Kreuz und war in den Jahren der Wiedervereinigung aktiv an der Gründung des Jugendrotkreuzes in Sachsen beteiligt. Sie ist seit 1992 im Präsidium des Landesverbandes Sachsen, erst als Landesleiterin des Jugendrotkreuzes, dann als Landesverbandsärztin und aktuell als Vizepräsidentin. Außerdem ist sie Bundesleiterin der Wohlfahrts- und Sozialarbeit und damit im Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes auf Bundesebene.
Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und die einleitenden Worte. Da muss ich ja jetzt praktisch zunächst mal gar nichts mehr zu mir sagen. Ich glaube, das ist auch okay. Weil Rotkreuz-Geschichte beginnt ja Gott sei Dank noch nicht mit mir, obwohl ich doch unterdessen gelernt habe, dass ich schon ein ziemlicher großer Teil von Rotkreuz-Geschichte geworden bin in den letzten 40 Jahren. Rotkreuz-Geschichte beginnt 1859 mit der Schlacht von Solferino und Henri Dunant. Jetzt stand hier bei mir oder, aber die Frage haben wir ja gestern Abend schon beantwortet. Auch dazu muss ich eigentlich jetzt nichts mehr sagen. Natürlich mit den Frauen von Castiglione, die die Haupttätigkeit, die Hauptarbeit auf den Schlachtfeldern und in den Kirchen und bei der Betreuung der Verwundeten geleistet haben. Ich bin an der Stelle, das sage ich an der Stelle gern, unserem Vizepräsidenten, Herrn Dr. Schön, sehr dankbar. Der unter anderem von ihm gestiftete Preis, Geschichtspreis, heißt nicht umsonst genau deswegen Castiglione-Preis. Und immer wenn er den irgendwo verleiht, wird er auch nicht müde zu erklären, warum er das genau so genannt hat, nämlich damit auch die Frauen in der Geschichte bleiben. Wir sind im Jahre 1859 mitten in der bewegten Geschichte Europas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und Bewegung bedeutet in dieser Zeit vor allem Krieg. Und Krieg bedeutet Tote, Verletzte, Kranke, Verkrüppelte, Ehemänner, Väter und Söhne. Darin liegt es nahe, dass sich Vereine gründen, ganz bevorzugt Frauenvereine, mit dem Ziel, sich um die Pflege und die Versorgung Verwundeter auf dem Felde zu kümmern. Geschichtlich am bekanntesten steht auch in all unseren Geschichtsabhandlungen natürlich 1859 der Badische Frauenverein unter Großherzogin Luise. In der Regel gab es auch bei den sich dann in den anderen deutschen Ländern gründenden Frauenvereinen dazu auch Männervereine, schön getrennt. Und der große Unterschied bestand vor allem darin, dass die Männervereine eigentlich nur im Krieg tätig waren. Dass die Männervereine in Friedenszeiten quasi ruhten und erst wieder, was ehrlicherweise in der Zeit nie so häufig war, aber erst wieder sozusagen ihre Tätigkeit aufnahm, wenn Krieg herrschte. Und das war ja in der Zeit eigentlich ganz oft. Der große Gegensatz dazu waren die Frauenvereine, die für sich beschlossen hatten, auch in Friedenszeiten weiterzuarbeiten, weil sie sich da nämlich um die Ausbildung vor allem und die Vorbereitung kümmerten, aber vor allem um die Ausbildung von Krankenpflegerinnen, die dann in Kriegs- und Friedenszeiten tätig werden konnten. Und das ist ein ganz frühes Beispiel von der Ermöglichung weiblicher Selbstständigkeit durch eine Ausübung einer Berufstätigkeit, das damals eher noch ausgesprochen selten war. Und an der Stelle, sie ist schon erwähnt worden, man kommt dieses Jahr in Sachsen einfach nicht drum rum. Ihr seht es mir nach, dass auch ich an der Stelle was dazu sagen will, muss ich von einer Frau erzählen, deren Leben und Wirken mich auch ganz persönlich ganz besonders tief beeindruckt und die völlig unerklärlich und absolut unverdient für fast ein ganzes Jahrhundert in Vergessenheit geraten war. Bevor wir irgendwie so in den letzten 2 Jahren begonnen haben, über sie zu reden, hat vermutlich niemand von euch den Namen Marie Simon jemals gehört. Wir begehen voller Stolz ihren 200. Geburtstag. Und obwohl auch mein Präsident schon ein paar Worte gesagt hat, will ich trotzdem was zu Marie Simon sagen, einfach um sie nochmal in die Geschichte einzuordnen. Marie Simon wird am 26.08.1824 in Doberschau bei Bautzen als sorbisches, uneheliches Kind geboren. Das macht, glaube ich, schon eine Vorstellung von ihrer sozialen Stellung ziemlich weit unten in der Gesellschaft. Es gibt praktisch keinen Vater. Es wird zwar ein Name angegeben von der Mutter fürs Geburtsregister. Dieser Name taucht nie wieder irgendwo auf. Und er ist in den eigentlich ganz gut geführten Kirchenregistern, die wir alle gewälzt haben, nicht zu finden. Also die Frage steht im Raum, ob es den Namen überhaupt gab, wer es gewesen ist. Man muss in der geschichtlichen Einordnung dazu wissen, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts sorbische junge Frauen gern genommen wurden in den aufstrebenden Städten von Sachsen, Preußen und auch Böhmen als Dienstmädchen und ganz besonders hochgelobt waren als Ammen. Und dazu, wenn man ein bisschen sich in Biologie auskennt, weiß man, dazu muss Frau erstmal ein Kind geboren haben. Und das ist, glaube ich, ein spannender Teil von Geschichte. Marie, noch als Maria Janasch quasi im Sorbischen, wächst im Haushalt der Großeltern auf. Wir glauben, dass die Großmutter eine ihrer sozusagen Leitfiguren ist. Das ist eine Frau, die in einem sorbischen Dorf Wirtschaft, Gasthof, Familie und solche Dinge managt und wahrscheinlich auch eine starke Frau als Vorbild gewesen ist. Wir wissen relativ wenig über Kindheit und Jugend von Marie Simon. Sie hat nie wirklich ihre sorbische Herkunft geleugnet. Man sieht sie auf fast allen Darstellungen, so wie hier auch, mit diesem typisch sorbischen Kopftuch. Aber sie hat Fragen über ihre Kindheit und Jugend in der Regel irgendwie im Wagen gelassen und unbeantwortet gelassen. Sie kommt in die Schule, sie lernt erst in der Schule überhaupt Deutsch. Mit 14 Jahren finden wir den Hinweis, dass sie konfirmiert worden ist. Damit ist sie erwachsen, arbeitsfähig und geht irgendwie ins Leben. Dann wissen wir überhaupt nicht, was mit ihr passiert ist. Sie taucht wieder auf. 1846 heiratet sie in Dresden. Es gibt also da eine Notiz darüber. Sie heiratet ein Mann mit dem wunderbaren Beruf königlicher Hofschleusenräumer. Das hört sich cool an, aber ist wahrscheinlich eher am unteren Ende der Gesellschaft gewesen. Wir wissen aus den Adressbüchern der Stadt Dresden, dass die Familie, bestehend aus den beiden Eheleuten und den Kindern, die der Mann mit in die Ehe gebracht hat, unter eher prekären Hinterhofbedingungen irgendwo in Dresden gelebt hat. Dann passiert Ungeheuerliches. 1853 lässt sich Marie Simon scheiden. Wir wissen ziemlich genau, dass die Scheidung offenbar von ihr ausgegangen ist, was eigentlich irre ist, unvorstellbar für diese Zeit. Sie heiratet eine offensichtlich deutlich bessere Partie, nämlich Friedrich Anton Simon. Der hat ein Weißwarengeschäft in bester sächsischer Lage, nämlich am Altmarkt in Dresden. Das nächste Ungeheuerliche passiert 1863. Marie Simon übernimmt das Geschäft von ihrem Mann. Warum auch immer. Er ist nicht gestorben. Er lebt weiter. Sie lassen sich auch nicht scheiden. Aber Sie ist ab sofort Geschäftsfrau und nutzt die Gelegenheit, Dresdner Bürgerin zu werden. Das war ja für eine Frau auch nicht so selbstverständlich, 1863. Also spannende, total ungeheuerliche Dinge, die dann passieren. Kleiner Blick in die Geschichte der Rotkreuzbewegung. 1863 ist auch Henri Dunant in Dresden. Er hat eine Audienz bei König Johann und holt sich dort die Unterstützung für seine Idee der Gründung der Rotkreuzbewegung. Nimmt auch ein Zitat mit, das er an allen anderen Königshöfen vorträgt und wo das ihm durchaus Vorteile bringt bei dem Gewinnen der anderen. Ob die beiden sich begegnet sind, wissen wir nicht. Es könnte theoretisch sein, weil Henri Dunant wohnt in einem Hotel praktisch schräg gegenüber vom Weißwarengeschäft der Marie Simon. Dann Entwicklung der Rotkreuzgeschichte. Das wisst ihr alles, dazu muss ich euch nichts erzählen. 1866 riecht es schon wieder nach Krieg. Es wird internationaler Verein zur Pflege verwundeter und erkrankter Soldaten im Krieg im Königreich Sachsen gegründet. Und am 3.7.1866 findet im deutsch-österreichischen Krieg die Schlacht bei Königgrätz in Böhmen statt. Eine große Schlacht, die auch als solche in die Geschichte eingegangen ist. Mit zwei Zahlen will ich euch an der Stelle bewegen. Es gibt 7.600 Tote und 14.500 Verwundete. Marie Simon macht sich im Auftrag des internationalen Vereins und mit der Rotkreuzbinde am Arm auf den Weg auf die Schlachtfelder, die flächenmäßig relativ groß verteilt sind. Heutzutage ist man, glaube ich, wenn man sich ins Auto setzt, so in 2,5 Stunden dort, wenn man von Dresden losfährt. Marie Simon erreicht 4 Tage später den Ort der Schlacht und findet Gruseliges vor. Die Toten und Verwundeten liegen praktisch unversorgt seit 4 Tagen auf den Schlachtfeldern, in irgendwelchen, auf Friedhöfen, in irgendwelchen Kirchen, irgendwo. Niemand hat sich bisher darum gekümmert. Sie beginnt also mit der Tatkraft und dem Zeichen des Roten Kreuzes unter Verweis auf die unterdessen schon entstandenen Regeln, Genfer Abkommen und so. Manchmal auch darüber hinaus. Es gibt also die Geschichte, dass sie irgendwo einen Ortsvorsteher mit der Waffe bedroht und ihn zwingt, Verwundeten zu helfen, die Versorgung der Verletzten in Angriff zu nehmen. Das bringt ihr großes Ansehen ein. Natürlich in Sachsen. Die Heimkehrenden, die sie gerettet hat, erzählen von ihr, logischerweise. Der Ruf, Mutter Simon kümmert sich, eilt ihr praktisch voraus, aber sie sorgt halt auch dafür, dass gemäß den Regeln des damals ja noch internationalen Verein genannten Roten Kreuzes zum Beispiel bei Transporten nicht nur die sächsischen Soldaten mitgenommen werden, sondern auch der Feind, sprich die preußischen Soldaten. Und insofern ist also quasi ihr Ruf auch über die Grenzen der Kriegsparteien hinaus und eilt ihr praktisch voraus nach Hause zurück. Sie erhält dafür für ihren Einsatz 1867 eine der ersten Goldmedaillen der Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes. Neben Florence Nightingale ist sie damit am Anfang eine der ganz wenigen bürgerlichen Frauen, die überhaupt so eine Auszeichnung bekommt. Und sie erhält Orden von den beteiligten Königshäusern und wird sogar von der späteren deutschen Kaiserin geehrt. Sie wird 1867 wird der Albert-Verein als der Frauenverein in Sachsen gegründet und sie wird als einzige Bürgerliche Mitglied des Direktoriums und ist von da an dort zuständig für Ausbildung von Armen und Krankenpflegerinnen. Im Deutsch-Französischen Krieg ist das ja dann schon nochmal viel besser organisiert, 1870-71, über 7 Monate lang unermüdlich im Einsatz, gemeinsam mit den Albertinerinnen, um kranke, verwundete Soldaten zu pflegen. Als sie nach Hause kommt, gibt sie 2 Bücher heraus. Das eine, das ist hier so ein Stück Werbeblock, sind ihre Tagebücher und Briefe, wo sie ganz anschaulich, ganz bildhaft ihre Erlebnisse niederschreibt und es praktisch auch so hinterher herausgibt, wie sie es nachts nach ihrer Arbeit aufgeschrieben hat. Das kann ich also schwer empfehlen, das ist eine ganz spannende Lektüre. Und das zweite, sie ist Herausgeberin eines Lehrbuchs für Krankenpflege. Das ist nachweislich das erste, was wirklich in deutscher Sprache erschienen ist und nicht einfach eine Übersetzung aus dem Englischen oder einer anderen Sprache gewesen ist. Relativ früh, schon am 20. Februar 1877, verstirbt Marie Simon in der von ihr selbst bis dahin noch gegründeten Heilstätte in Dresden und erhält praktisch ein riesiges Staatsbegräbnis, so bekannt und so berühmt ist sie. Und verrückterweise ist sie einige wenige Jahre später vollständig in Vergessenheit geraten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach um ein Stück von ihrem Bild zu geben, eine meiner Lieblingsstellen aus ihren Briefen und Tagebüchern euch zur Kenntnis geben und euch mal vorlesen. Es ist der erste Brief, den sie schreibt, nachdem sie sich auf den Weg gemacht hat. Mein teures Herz, mit welchen Gefühlen ich am 3. August früh Dresden verließ, werden Sie begreifen. Ich frug mich, wirst du diesmal imstande sein, deine Aufgabe zu lösen? Ich war nicht frei, wie im Jahre 1866, sondern ich sollte arbeiten mit den auf den rückgebundenen Händen, in eine Zwangsjacke gesteckt. Ich wurde, wie Sie ja wissen, dem ersten Etappendelegierten des 12. Armeekorps zugestellt, gleichzeitig mit 6 Albertinerinnen, einem Studiosus und einem alten Mann. Wir führten 4 Waggons Liebesgaben mit. Sie waren also mit dem Zug unterwegs und Liebesgaben sind das, was wir heute als Sachspenden bezeichnen würden. Mir war Weisung geworden, nichts eigenmächtig zu unternehmen. Mein Chef war vorausgeeilt, ich hatte also die Vertretung und Verantwortung für meine Begleiter und die Liebesgaben. Was aber das bei Militärzügen zu bedeuten hat, lässt sich nicht leicht beschreiben. Es ging nicht immer so glatt ab, zuweilen trat der Übermut der Soldaten hervor. Und da wir nicht Ordenskleider trugen und Tag und Nacht gefahren wurde, blieb mir nichts anderes übrig, als meine Dekorationen hervorzusuchen. Der Mensch wird, siehst du, mein lieber Schatz, ganz anders behandelt, wenn er das Glück hat, einen oder mehrere Orden zu besitzen. In den wenigen Tagen meiner Reise habe ich bereits den Vorgeschmack bekommen, dass es einen harten Kampf geben würde im Gebiete der freiwilligen Krankenpflege. Denn es hat schon ganz den Anstrich wie 1866. Ich fürchte, dass alle Kongresse und Beratungen, das Massenhafte, was darüber beschrieben wurde, noch nicht imstande ist, die Dinge wirklich zu ändern. Jetzt muss ich streng gehorchen. Ich etwas tun darf, muss ich Befehle haben. Aber ich nehme es nicht so streng. Und ich werde deshalb nicht müßige Zuschauerin bleiben, wo es zu handeln gilt. Was für ein Lebensweg, was für eine beeindruckende Frau. Unglaublich in ihrer Zeit und genauso unglaublich, dass sie völlig in Vergessenheit geraten konnte. Was aber zum Glück nicht in Vergessenheit geraten ist, und sich weiterentwickelt hat, ist das Rote Kreuz. Aus den Frauenvereinen entstanden Schwesternschaften und aus den vielen Vereinen, aus den vielen einzelnen Vereinen auf deutschem Boden wurde 1921 das DRK gegründet. Und immer waren es vor allem in den Reihen der unzähligen Freiwilligen, vor allem auch Frauen mit Engagement, Ideen, Tatkraft. Die wenigsten von denen haben es namentlich irgendwie in die Geschichtsbücher geschafft, sondern bleiben einfach unerwähnt und sind die, die an vielen Stellen, glaube ich, die Arbeit gemacht haben. Eine möchte ich noch nennen, und zwar Elsa Brandström. Ein Name, der nicht ganz so unbekannt ist, was vielleicht aber die wenigsten wissen. Sie ist natürlich der Engel von Sibirien, eine schwedische Rotkreuzschwester, die im Ersten Weltkrieg in Sibirien Kriegsgefangene betreut hat. Aber sie hat dann auch in Sachsen gewirkt. Verrückterweise hat sie auch im Sorbischen in der Nähe von Bautzen in Marienborn ein Sanatorium für heimkehrende Kriegsgefangene gegründet und die dort betreut und hier ganz in der Nähe im Schloss Neusorge, das ist so Richtung Chemnitz, ein Kinderheim für die Waisen derer, die nicht aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt sind, gegründet. Sie hat von 1929 bis 1934 in Dresden gelebt mit ihrem Ehemann, der sozialdemokratischer Volksbildungsminister von Sachsen war und ist 1934 von Dresden aus in die USA emigriert. Auch eine Geschichte, die man irgendwo mal mit erwähnen darf. Jetzt kommen wir mal aus der Geschichte in die Gegenwart, sonst wird es euch hier langweilig mit all meinen Geschichtserzählungen. Wie sieht denn das in der Realität heute aus? Von den circa 450.000 Ehrenamtlichen und 200.000 Hauptamtlichen, die sich derzeit im DRK engagieren, habe ich keine verlässlichen Zahlen gefunden und ehrlicherweise auch nicht so genau gesucht. Ich bin davon überzeugt, und das sieht man ja hier auch, mindestens die Hälfte davon sind engagierte Frauen. Das ist einfach so. Diese Ausgewogenheit lässt allerdings in Führungspositionen deutlich zu wünschen übrig. Da kann ja jeder mal seinen eigenen Vorstand, seine eigene Bundesleitung, sein eigenes Präsidium so vor seinem geistigen Auge Revue passieren lassen. Ich, das ist vorhin so schön gesagt worden, habe eine Entwicklung in den letzten 40 Jahren über verschiedene solche Gremien genommen. Ich bin jetzt so gesagt ganz weit oben angekommen, nämlich im Präsidium des DRK. Und ich könnte Geschichten darüber erzählen, wie da die Luft langsam dünner wird für eine Frau. Vielleicht fragt ihr das nachher im Panel und ich erzähle euch irgendwas davon. Ich habe außerdem in Vorbereitung der Keynote heute mal so ein Stück weit über den Tellerrand geschaut und gefunden, ganz aktuell, den Bericht der Albright-Stiftung. Der ist im August rausgekommen und die beschäftigen sich mit der Frage zum Frauenanteil in den großen deutschen und auch im Vergleich zu den großen internationalen Wirtschaftsunternehmen. Der Frauenanteil, kann ich euch ganz aktuell sagen, in den Vorständen und Aufsichtsräten der großen deutschen Konzerne beträgt genau 24,7%. An der Spitze der Gremien, also die Aufsichtsratsvorsitzenden und Vorstandsvorsitzenden, sind zu 95% Männer. Und, Achtung, schöne Zahl, von den 40 DAX-notierten Konzernen, bei den Vorstandsvorsitzenden heißen mehr Vorstandsvorsitzende Christian, als es Frauen gibt. Die Bereitschaft, überhaupt Führungsaufgaben zu übernehmen, sinkt allgemein. Nur 22% der Frauen können sich sozusagen vorstellen, eine Führungsaufgabe wollen, überhaupt eine Führungsaufgabe übernehmen. Und noch weniger trauen es sich zu. Aber, was ich eine hoffnungsvolle Zahl finde, 66% der Frauen, die eine starke Frau in einer Führungsposition erlebt haben, sind davon überzeugt, dass Frau das auch kann. Mehr als die Hälfte der Frauen stellen ihren Beruf hinter ihre Familie zurück. Bei Männern sind das nur 38%. Sind das jetzt abstrakte Zahlen oder haben die eigentlich auch was mit unserem Verband zu tun? Ich glaube schon, das hat schon auch was mit uns zu tun. Erstens, wir sind natürlich als großer Verband mit so vielen Mitgliedern ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und letztlich funktioniert das bei uns genauso. Und zum Zweiten, das ist so eine These von mir, kann ich mir schon vorstellen, für Frauen, die sich schon in ihrem Berufsleben vielleicht mal mehr als Männer engagieren müssen, um zu einer Führungsposition zu kommen, ist es vielleicht besonders schwierig, sich dann auch noch zusätzlich im Ehrenamt zu profilieren. Was also können wir gemeinsam dafür tun, um Frauen im Ehrenamt besser zu unterstützen, ihnen unabhängig von ihrer soziokulturellen Hintergrund Teilhabe zu ermöglichen, den Weg in Führungspositionen zu ebnen und, Vision von mir, im allerbesten Falle dafür zu sorgen, dass ihnen das, was sie bei uns machen und lernen, in ihrem Berufsleben möglicherweise auch ein Stück weiterhilft. Darauf habe ich noch keine umfassende Antwort. Ein paar Dinge würden mir einfallen, aber auch die wollen wir ja nachher im Panel gemeinsam diskutieren. Auf jeden Fall lohnt es sich, weil erwiesenermaßen ist die Performance von divers besetzten Teams, einschließlich Führungsteams, deutlich besser als von solchen, wo nur ein Geschlecht drin ist. Ich bin grundauf positiver Mensch. Clemens hat mir das neulich mal bestätigt. Und deswegen kommt natürlich zum Schluss die hoffnungsvollen und wichtigen und spannenden Dinge. Gefunden habe ich das in unserem Verband an ganz verschiedenen Stellen schon Initiative zur Stärkung von Frauen in unserem Verband gibt. Zum Beispiel in Baden-Württemberg das Frauennetzwerk Stabil Sozial Engagiert, in Hessen das Frauenfrühstück und bestimmt noch viele andere, die ich hier nie nennen kann. Und gucken wir mal an die Spitze unserer Bewegung. Da sehen wir im Moment aus unserem Blickwinkel betrachtet 3 starke Frauen. Unsere eigene Präsidentin, Frau Gerda Hasselfeld, ihr habt das Grußwort von ihr gehört. Und ich finde es großartig, wenn ich im GS über den Gang mit den vielen, vielen Porträts unserer Präsidenten gehe. Und da gucken mich lauter Männer an auf so Schwarz-Weiß-Fotos. Und dann kommt ein tolles Farbfoto und da ist unsere derzeitige Präsidentin drauf. Die zweite, die ich vor kurzem erst persönlich kennenlernen durfte, ist die Präsidentin der Internationalen Föderation, Frau Kate Forbes, eine ganz spannende Persönlichkeit und wenn man sie persönlich kennenlernt, auch eine, die tief aus ihrer Seele, aus der Rotkreuzbewegung kommt und mit ganzem Herzen Rotkreuzlerin ist, eine ganz interessante Frau. Und, ich sage jetzt mal sogar, obwohl Henri Dunant von gestern Abend das vielleicht nie so gern hören würde, sogar das IKRK hat im Augenblick eine Frau an der Spitze, Frau Mirjana Spolarisch-Egger. Das ist eine erfolgreiche Diplomatin und so kleiner nebenbei am Rande, sie wird übernächste Woche in Görlitz den Brücke-Preis für Völkerverständigung bekommen, also auch hierher kommen. Also ihr seht, wir sind auf einem guten Weg und wir werden das hoffentlich auch so weitermachen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Es schließt sich jetzt direkt ein Panel an zur Rolle von Frauen im Deutschen Roten Kreuz unter dem Motto Starke Frauen, starker Verband. Und das wird moderiert von Clarissa Holzner. Clarissa ist Referentin für die Zukunft des ehrenamtlichen Bevölkerungsschutzes im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin.
Ja, danke für die einleitenden Worte. Ich darf Sie eigentlich jetzt herzlich willkommen heißen zu unserer jetzt traurigerweise auch letzten Panel-Diskussion mit dem Titel Starke Frauen, starker Verband. Und ich freue mich jetzt in den nächsten 90 Minuten mit unseren Panelistinnen auf ein Thema zu blicken, das Annette schon so schön eingeframed hat. Das, glaube ich, nicht nur für uns im Ehrenamt, im DRK, sondern auch insgesamt in der Gesellschaft von großer Bedeutung ist. Wie Gabriel es schon eingeleitet hat, mein Name ist Clarissa Holzner. Ich darf im DRK-Generalsekretariat mitarbeiten mit dem sehr erwartungsvollen Titel. Ist eine auch meiner sehr schönen Aufgaben oder Rollen, die ich mir manchmal auch einfach so nehme, es Fragen zu stellen und dann auch darauf zu beharren. Wahrscheinlich manchmal zum Unmut vieler. Der Titel Starke Frauen, starker Verband macht bereits deutlich, worum es geht. Frauen sind das Rückgrat vieler unserer Strukturen und ohne ihr Engagement, wir haben es gerade gehört, aber auch ihre Führungsstärke und ihre Leidenschaft wäre das DRK nicht der Verband, der vielseitige und dynamische Akteur, wie er heute ist. Warum stehe ich jetzt hier? Warum müssen wir jetzt aber heute trotzdem gesondert über die Rolle der Frau sprechen? Das Ehrenamt im DRK steht exemplarisch für den Einsatz von Frauen, aber auch für die Hürden, die immer noch existieren, seien es die unsichtbaren Barrieren auf dem Weg in Führungspositionen, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und dem Rest des Lebens oder aber auch die geschlechterspezifischen Erwartungen, die Frauen oft vor besondere Herausforderungen stellen, das Ehrenamt dann inne zu haben. Wir haben heute ein Panel, das ausschließlich auch aus Frauen besteht und das aus gutem Grund. Es ist nicht nur wichtig, dass wir die Frauen würdigen und anerkennen, sondern auch über die Erfolge, die Hindernisse, die strukturellen Veränderungen zu sprechen, die notwendig sind, um noch mehr Frauen zu stärken und den Weg zu ebnen. Also warum sprechen wir darüber? Weil das Ehrenamt für viele Frauen eine Herzensangelegenheit ist und sie auch einen großen Teil der Ehrenamtlichen im DRK ausmachen. Aber gerade vor allem auch, und wir werden es hören, in traditionell männlich geprägten Führungsebenen sehen wir immer noch die Ungleichheiten. Und wenn wir von einem starken Verband sprechen, dann geht es eben auch darum, Frauen zu unterstützen, sich in allen Bereichen des Ehrenamts frei entfalten zu können, die gleichen Chancen und die fairen Chancen auch zu haben, was sich im Übrigen auch in unseren DRK-Grundsätzen wiederfindet. Unsere Panelistinnen heute stehen alle, und ich freue mich ganz herzlich, das Ganze moderieren zu dürfen, für die Stärke und Vielfalt und bringen ganz spannende Erfahrungen mit, von denen wir jetzt hören wollen. Und ich denke auch, alle von uns davon lernen können. Jede von ihnen arbeitet in einem unterschiedlichen Bereich im DRK und engagiert sich. Und wir wollen mal hören, was sind die Herausforderungen, Erfolge und aber vielleicht auch Lösungsansätze hier. Deswegen freue ich mich ganz herzlich, Ihnen vorzustellen. Annette Strauß, wir haben Sie gerade schon gehört. Ein ganz kurzer Einblick nochmal. Seit 84 ist sie Mitglied im Deutschen Roten Kreuz, damals noch in der DDR. Aufgewachsen in einem Umfeld, in dem Gleichberechtigung als viel selbstverständlicher galt und hat ihre Überzeugung entwickelt, dass für Frauen alles möglich sein kann und muss. Ist, glaube ich, jetzt auch relativ deutlich geworden. Und obwohl sie in ihrer Karriere oft das Gefühl hatte, als Frau immer ein bisschen besser sein zu müssen, hat sie sich nicht davon aufhalten lassen. Sowohl als Ärztin als auch in ihrer ehrenamtlichen Laufbahn im DRK hat sie mitgestaltet und mitbewegt, bis heute als Bundesleitung der Wohlfahrts- und Sozialarbeit und Vizepräsidentin im Landesverband Sachsen. Ich freue mich außerdem, Ihnen Regine Reim vorzustellen. Als Juristin war sie viele Jahre in der internationalen Zusammenarbeit tätig, unter anderem in Russland, Ostasien, Zentralasien. Und zurück in Deutschland wurde sie nicht nur Rettungshelferin, sondern engagierte sich ehrenamtlich als Konventionsbeauftragte im DRK, zunächst im Kreisverband Bonn und später auch in Düren. Regine ist, und das hat sie mir vorher erzählt, auch in vielen traditionell männlich dominierten Bereichen tätig, als Multiplikatorin für Seminarleitungen des Rotkreuz, der Rotkreuz-Einführungsseminare und der Helfergrundausbildung im Katastrophenschutz. In der Akademie des Landesverband Nordrhein für Leitungs- und Führungskräfte ist sie eine der wenigen Ausbilderinnen und in ihren Einsätzen mit den Rotkreuz- und Rothalbmondbewegungen, unter anderem während der Ebola-Epidemie und der Corona-Pandemie, Ukraine, you name it, mit auch ganz unterschiedlichen Genderfragen ausgesetzt. Von daher herzlich willkommen auch bei uns auf dem Panel. Ich freue mich auch ganz herzlich, Cleopatra Trümmler vorzustellen. Sie bringt eine sehr spannende Kombination aus Managementerfahrung und sozialem Engagement mit. Fast 2 Jahre war sie im internationalen Künstlerinnen- und Künstlermanagement tätig, wo sie nicht nur Künstler-Image prägte, dazu hören wir, glaube ich, gleich nochmal, sondern auch diplomatische Fähigkeiten entwickelte. Dann kam, wie für uns alle überraschend, die Corona-Pandemie, die auch die Veranstaltungsbranche hart getroffen hat. Damit änderte sich dann auch ihr beruflicher Fokus. Sie übernahm die Leitung des Impfzentrums des ehemaligen Flughafengeländes Berlin-Tegel. Und mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der Ankunft tausender Geflüchteter übernahm sie dann die Betriebsleitung des Ukraine-Ankunftszentrums in Tegel, eine der größten Flüchtlingseinrichtungen Deutschlands, die unter der Leitung des DRKs koordiniert wird. Herzlich willkommen. Und zuletzt freue ich mich auch ganz herzlich, Laura Schaudel mit auf dem Panel begrüßen zu dürfen. Seit ihrer Kindheit fest im Jugendrotkreuz verwurzelt und heute mit 21 Jahren übernimmt sie als stellvertretende Bundesleitung Verantwortung auf Bundesebene und bringt sich intensiv in Themen wie der Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen, Kinder- und Jugendarbeit sowie der Nachhaltigkeit ein. Und neben ihrem Humanmedizinstudium und der Arbeit im Rettungsdienst hat sie bereits früh Erfahrungen in Führungspositionen gemacht, im Junior-Hessenrat gesammelt und setzt sich jetzt mit ganz großem Herzen für die Förderung des Nachwuchs im Verbandes ein. Ein Engagement, das ihr besonders am Herzen liegt, um die Rotkreuz-Gedanken in die nächste Generation zu tragen. Herzlich willkommen und let's go. Ja, ich würde direkt schon mal starten. Cleopatra, ich habe schon mal angeteasert, du kommst aus dem Künstlerinnenmanagement. Wie war der Wechsel für dich ins DRK? Also das ist ja auch erstmal vielleicht ungewöhnlich aus der DRK-Geschichte in einen auch so komplexen Bereich wie den Flüchtlingsbereich zu gehen und dann vor allem auch so eine verantwortungsvolle Rolle zu übernehmen. Wie war das für dich und was hat das mit dem Ehrenamt zu tun?
Der Wechsel war auf jeden Fall interessant. Achtung, kleine Kritik, aber es ist sehr unübersichtlich. Wo muss man sich melden? Also da geht's dann schon mal los. Wo melde ich mich? Die Strukturen sind von außen nicht so nachvollziehbar. Also dass ich dann erstmal versucht habe, die richtige Ansprechstelle zu finden. Das ist mir natürlich gelungen. Und dann aber auch gleich den Zusammenhalt und sozusagen und diese Herzlichkeit und die Offenheit genießen konnte. Ich habe, wie wahrscheinlich alle hier, natürlich in Sportvereinen war ich ehrenamtlich tätig und habe mich da engagiert. Ich bin aus meiner alten Welt, in der Musikwelt, zweite Vorsitzende eines Verbandes, das ist auch ein Ehrenamt, Beirätin, also verschiedene Dinge. Aber diese gemeinsame Philosophie, die so übergreifend ist, nicht nur in Deutschland und nicht nur in Berlin, sondern auf der ganzen Welt, die ist schon was ganz Besonderes und das spürt man auch.
Ja, danke schön. Annette, wir haben es gerade schon gehört, du bist in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Gleichberechtigung viel selbstverständlicher war, als es heute ist. Und gleichzeitig hast du mir noch vorher erzählt, das JRK in Sachsen mit aufgebaut, zur Wendezeiten. Was sind denn, also wenn du Vergleiche anstellst, was sind denn die Unterschiede, die du heute im Ehrenamt für Frauen siehst? Und was hat sich vielleicht aber auch verbessert?
Also wir haben das zum Teil gestern schon in meinem Barcamp diskutiert. Ja, ich glaube, ich habe den großen Vorteil einfach mitgebracht, in so einer Welt aufgewachsen zu sein, wo das quasi Staatsdoktrin war, dass es eine Gleichberechtigung gibt und das auch wirklich öffentlich gelebt worden ist. Ich weiß, dass vielleicht, ich bin damals ja jung gewesen, also voller Enthusiasmus und genau mit dem Wissen, ich kann alles erreichen, was ich will, egal ob ich Mann oder Frau bin. Das hat mir ganz viel geholfen, in meiner neuen Welt mich zurechtzufinden, dass ich einfach dieses Selbstbewusstsein schon mitbringe. Vielleicht so ein Beispiel dafür, als wir uns als Jugendrotkreuz irgendwie gefunden hatten, die ersten Landesleiterinnen, weibliche, die es im JRK gegeben hat, kamen alle aus dem Osten. Und das hat ja vermutlich irgendwas damit zu tun. Was ich auch aber erlebt habe, war, ich habe 1991 mein Staatsexamen gemacht, so zum Thema, was sich an meiner Welt geändert hat. Da stand ein Professor in der Prüfung vor mir und hat mir erklärt, altgedienter Professor meiner Uni, jetzt dürfte er endlich laut sagen, was er in den letzten 40 Jahren nicht durfte, nämlich, dass Frauen seiner Meinung nach an den Kochtopf maximal noch in die Pflege gehören, aber definitiv nicht als Arzt arbeiten können. Und das ist ein Stück von dem, was mich auch begleitet. Also für mich persönlich, das ist vielleicht jetzt nicht das, was du hören willst, aber für mich persönlich ist es eigentlich schwieriger und schlechter geworden in der Zeit, in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Dieses Ankommen in und vor allen Dingen auf immer höheren Ebenen, da wird echt die Luft dünn für Frauen, auch bei uns im Verband. Und da ist man schon häufig in Männerrunden, die sich genauso benehmen und wo es nicht so einfach ist, sich da zu behaupten.
Regine, jetzt haben wir mit dir ja auch eine sehr spannende internationale Perspektive und aus unseren Vorgesprächen habe ich dann auch mit aufgenommen, dass du, und korrigiere mich bitte, ob ich das richtig ausspreche, das matrilineare Volk, der Muso, ich habe es gestern versucht zu üben, Volk in China kennengelernt, wo, und dann habe ich ein bisschen recherchiert, die Frauenrolle eine eher starke Rolle ist. Was sind denn, also was wir hier im Westen wahrscheinlich mit der Rolle eher weniger konfrontiert sind. Was sind denn die kulturellen Unterschiede, die dir in deiner humanitären Arbeit begegnet sind? Und würdest du sagen, die haben dich auf deinem Weg beeinflusst?
Ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen erklären zu der Frage. Guckt aus dem Publikum das Fragezeichen an. Was heißt denn matrilinear? Manchmal wird es auch bezeichnet als matriarchale Gesellschaft, die tatsächlich bei diesem Volk der Mosur an der tibetischen Grenze gepflegt wird. Das heißt, dass tatsächlich die Herrinnen des Haushaltes die Frauen sind. Und Erbschaften laufen auf der weiblichen Schiene oder mütterlicherseits. Die pflegen sogar sowas wie eine Besuchsehe, hat praktische Dinge, du hast das so schön erzählt, Marie Simon, die sich da außergewöhnlich hat scheiden lassen. Das ist denen erspart. Männer klopfen abends an die Tür und werden nach Wohlgefallen eingelassen oder auch nicht mal für eine Nacht. Und manche kommen häufiger und manche nicht. Und die Kinder gehören quasi auch der Frau und ihrer Familie, werden dort erzogen. Und Väter oder Männer haben tatsächlich nur ein Besuchsrecht. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich erzähle. Mein Partner sitzt hier im Publikum. Alles, was ich sage, kann, darf und wird gegen mich verwendet werden. Also keine Rückschlüsse auf unsere Familie. Aber ich fand das aber wirklich sehr interessant zu erleben. Mal und nicht nur aus Geschichten zu hören, wie ist das Leben in diesen matriarchalen Communities und Gesellschaften zu leben. Und tatsächlich fragte ich dann mal so eine Frau, es war eine Reise im Rahmen meiner dienstlichen Tätigkeit, und ich fragte, was machen denn die Männer so den ganzen Tag, wenn ihr das Geld verwaltet, den Haushalt führt, die Erbschaften regeln und alles, was machen die Männer? Und da sagte so eine ältere Dame, sagte, naja, die sind draußen und spielen. Das fand ich ganz bezeugend. Wir lachen jetzt darüber. In patriarchalen Gesellschaften wird das einfach so hingenommen. Das ist der quasi der Normalfall. Ja, da guckt keiner drauf. Und wenn wir in solche gesellschaftlichen Strukturen kommen, ist das Anlass zu Diskussion etc. Aber es sollte eigentlich genauso als normal akzeptiert werden. Ja. Und es hat viele rechtliche Implikationen. Ich bin eigentlich von Haus aus Juristin und bin daher auch in einem sehr männlich geprägten Umfeld tätig. Es gibt so Bereiche, sagen wir mal Familienrecht etc., wo auch verstärkt Frauen unterwegs sind, in vielen anderen Bereichen auch zunehmend in der Juristerei. Aber insgesamt genommen ist es noch ein sehr männlich geprägtes Berufsfeld.
Ja, danke schön. Laura, du übernimmst als junge Frau und ja schon auch eine zentrale Rolle in der Bundesleitung des Jugendrotkreuzes. In Gremienarbeiten findest du dich wieder. Wir haben es gerade gehört. Gibt es Herausforderungen, die du in Gremienarbeiten oder auch anderswo erlebst? Was, und um gleich vielleicht auch ein bisschen produktiver, konstruktiver einzusteigen, was sind denn vielleicht auch Veränderungen, die du dir vorstellen könntest, die es braucht, um eben nicht mehr vor Herausforderungen zu stehen oder aber auch anderen jungen Frauen, die jetzt vielleicht zuhören oder das auch als Inspiration sehen, auch Führungspositionen zu erreichen?
Ja, sehr gerne. Also ich glaube tatsächlich, wenn du als Kind ins Jugendrotkreuz kommst, eine halbwegs gute Gruppenleitung hast, erlebst du noch eine sehr, sehr behütete Welt im Sinne von, du kannst alles schaffen, wenn du das willst, kannst du das alles machen. Sobald du die Leitungsposition anfängst, ändert sich das Ganze ein bisschen, dann darfst du von der Orts- bis zur Bundesebene dir grundsätzlich von jedem die DRK-Struktur erklären lassen. Das kann ich auch gleich jedem die Illusion nennen. Das ändert sich auch nicht, wenn man 3 Jahre in der Bundesleitung ist, dass man diese Strukturen erklärt bekommt. Ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir ansetzen müssen, wo wir zum Teil umdenken müssen, wo einfach auch jedes einzelne Mitglied gefragt ist, umzudenken, weniger auf äußerliche, ja, Persönlichkeitszüge zu setzen, was einfach das Verhalten gegenüber angeht. Man merkt durchaus, dass Hierarchien oft männlich geprägt sind und dass grundsätzlich die Meinung eines Mannes mehr wert ist. Aber ich glaube, das ist etwas, was jeder Einzelne umdenken kann und was auch einfach bei jedem einzelnen Mitglied an der Basis anfängt. Was aber auch bedeutet, dass wir Unterstützungsstrukturen brauchen, dass wir Unterstützungsstrukturen für alle Mitglieder brauchen. Gerade junge Nachwuchskräfte, Menschen, die neu in Leitungsfunktionen sind, ganz unabhängig ihres Geschlechtes, die mitgenommen werden müssen und denen aber einfach auch ein Rückhalt geboten werden muss und für die es auch Unterstützungsstrukturen geben muss, wo man sich vielleicht einfach manchmal auskotzen kann, wo man auch einfach manchmal sagen kann, okay, das hat mich jetzt richtig genervt, aber wo es Leute gibt, die sagen, ja, ich weiß, dass das so ist, aber das war gut, was du getan hast, ganz unabhängig dessen, wie dein Gegenüber reagiert hat. Weil ich glaube, und so geht es einigen in Leitungsfunktionen, man fällt nicht nur positiv auf, wenn man sein Leitungsamt gut macht. Und das wird immer so sein. Und da müssen wir einfach ansetzen, auch gemeinsam an einem Strang zu ziehen und gemeinsam uns gegenseitig zu stärken.
Hattest du solche Unterstützungsstrukturen oder wie, oder war das innerhalb des DRKs oder ist das vielleicht sogar aus dem breiteren Umfeld?
Ich glaube sowohl als auch. Also ich behaupte immer, Ehrenamt funktioniert nicht, wenn das soziale Umfeld, Freunde, Familie einen nicht stützen. Das ist illusorisch, weil zu sehen bekommen die Freunde einen nur noch sehr selten, sobald man auf Bundesebene tätig ist. Aber sowohl innerhalb des Verbandes als auch außerhalb des Verbandes braucht man diese Leute, die einen unterstützen, die gemeinsam mit einem bei Veranstaltungen sind. Ich glaube nicht, dass man freiwillig so viele Leitungswochenenden machen würde, wenn man mit den Menschen vor Ort sich nicht verstehen würde, wenn man nicht Spaß daran hätte, gemeinsam etwas zu bewegen. Und das ist ja auch das soziale Netzwerk, was am Ende einen antreibt und motiviert, ehrenamtlich soweit tätig zu sein.
Ja, danke. Jetzt haben wir es schon öfter mal gehört. Du hast es gerade auch angesprochen, Regine, du befindest dich oder bist als eine der wenigen weiblichen Ausbilderinnen auf Landesebene im DRK tätig. Was hat dich denn damals motiviert und tut es vielleicht heute ja auch noch, in Bereichen wie der Ausbildung, im Katastrophenschutz, dem Rettungsdienst tätig zu sein? Also hast du dich in herausfordernden Situationen wiedergefunden?
Also ich glaube, es war keine Entscheidung in dem Sinne, ich will jetzt in den klassischen männlichen Bereich gehen, sondern ich bin rein nach meinen Interessen gegangen. Ne? Was mir Spaß macht, das ist ja das Tolle an unserem Verein, die Bandbreite dessen, wo man immer etwas findet und sagt, das passt zu mir. Ja? Ich stelle aber fest, tatsächlich, wenn ich auf die Zahlen gucke, bei uns in der Akademie in Nordrhein, es sind circa 70 ehrenamtliche Ausbilder und Ausbilderinnen. Und davon sind knappe 20% weiblich, nur in der Führungs- und Leitungskräfteausbildung. Das finde ich schon bezeichnend. Und darüber hinaus bin ich noch, auch wieder klassisch juristisch vielleicht, als Konventionsbeauftragte tätig in Bonn und Düren. Also Konventionsbeauftragte, diejenigen, die den Auftrag der Verbreitungsarbeit haben, wissen über unsere Grundsätze und das humanitäre Völkerrecht. Und wenn ich da schaue, da komme ich genauso wie du eben dazu, dass Frauen rar gesät sind. Ja, also wenn ich mir unsere Landeskonventionsbeauftragten anschaue, sind aktuell genau eine Frau. Und wenn ich unsere Bundeskonventionsbeauftragten anschaue, da war in den letzten 50 Jahren mit Heike Spieker auch nur eine Frau, die, sagen wir mal, rückverfolgbar auf dieser Position ist. Und auch heutzutage ist es noch sehr männlich geprägt, auch auf Kreisverbandsebene. Ich habe damit kein Problem. Ich habe auch keinerlei Anfeindungen oder Herausforderungen da erlebt, dass einer sagt, das kannst du nicht als Frau, brauchst du nicht als Frau. Das ist für mich unproblematisch gewesen. Nun bin ich auch in der luxuriösen Situation, keine Kinder zu haben, nicht alleinerziehend zu sein. Und ich glaube, dass gerade bei ehrenamtlichen Ausbildern oder Ausbilderinnen wir die Rahmenbedingungen anpassen könnten und sollten, die es uns ermöglichen, da tätig zu sein. Ja, also ich kenne bei uns, bei mir im Hauptberuf in der Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich Angebote, dass man sagt, für solche Situationen steht ein Kita-Platz, Kinderbetreuung zur Verfügung oder es werden Ausgaben ersetzt, die man für Kinderbetreuung hat. wenn man das nicht in der Familie abdecken kann. Das ist so eine Möglichkeit zu sagen, das ist es. Nicht ganz so begeistert bin ich von sogenannten Empowerment-Programmen. Gerade für Frauen in Führungskräften erlebe ich das auch im Hauptberuf, dass toll gebucht wird. Empowerment for Women in Leadership auf Neudeutsch immer. Also Frauenbefähigkeit, befähigen auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Als könnten wir das nicht und müssten dazu erst befähigt werden als Frauen. Ich glaube, ist deshalb auch sehr, sehr umstritten. Sondern es geht wirklich mehr darum, um Mut zu fassen, solche Positionen einzunehmen. Hier so am Rande eines Abends war auch die Frage, Mensch, warum bewirbst du denn dich nicht da und dort? Ist noch eine tolle Position für dich. Und dann kam von der Frau dann dazu die Frage, ja, weiß nicht, ob ich das so kann. Und ich so, ja, da ist sogar eine Führungsposition offen. Wäre doch genau für dich gemacht, dir auf den Leib geschrieben, bewirb dich doch. Ja, Führungsposition erst recht nicht. Ich glaube, wir stecken da als Frauen noch zu sehr zurück, unser Licht unter den Scheffel. Und daher geht's um Empowerment oder Befähigung, Ermutigung, zu sagen, ich steck nicht bescheiden zurück, wo ein Mann sagen würde, ach, passt schon, das krieg ich schon hin.
Und ich glaube, und wir haben es vorher auch schon mal angesprochen, wir sitzen zwar jetzt hier als Frauen auf dem Panel, aber es geht nicht nur um uns als Frauen, sondern wir brauchen auch unsere männlichen Kollegen, mit denen wir das gemeinsam wuppen. Also wir brauchen auch ein gemeinsames Mindset.
Richtig.
Gemeinsam die Strukturen.
Tatsächlich ist das bei mir im Hauptberuf so, dass es mittlerweile auch Empowerment-Angebote, Befähigungsangebote für Männer gibt. Das wird dann immer so ein bisschen belächelt. Ne? Bei uns Frauen, da sieht man das als nötig und erforderlich an. Aber es gibt ja auch weite Berufsfelder, wo Männer unterrepräsentiert sind. Und dafür gibt es eben auch ganz natürlich analoge Angebote oder entsprechende Angebote. Und das wäre auch eine Möglichkeit, mal darüber zu denken, nachzudenken, warum muss ich das Angebot für eine Frau herausstellen und warum biete ich das nicht gleichermaßen auch für Männer an?
Ja, man könnte also auch ein Panel
anbieten, starke Männer.
Ich wollte was sagen zu dem Thema Führungspositionen und Führungspositionen annehmen. Ich bin vor über 10 Jahren mal gefragt worden, ob ich Präsidentin meines Landesverbandes werden möchte. Und es ist nicht so, dass ich es mir nicht zugetraut hätte, aber ich habe eine Weile drüber nachgedacht und habe dann gesagt, ich möchte das jetzt nicht. Ich bin jetzt mitten in meinem Beruf. Ich habe noch eine Teenie-Tochter zu Hause und ich weiß einfach nicht. Und ich bin andersrum, ich bin davon überzeugt, dass ich nicht allen diesen Dingen gleichzeitig gerecht werden kann. Und ich möchte es deswegen nicht tun. Dann hat eine kluge Frau zu mir gesagt, das ist eine typisch weibliche Antwort. Und es hat aber nichts damit zu tun, dass ich es mir nicht zugetraut hätte, sondern einfach was damit ich gesagt hätte, im Augenblick bin ich nicht diejenige, die das so ausfüllen kann, wie ich das gern möchte. Und natürlich hat die kluge Frau recht gehabt und das hast du ja auch gerade gesagt, wahrscheinlich hätte kein Mann sich so einen Gedanken drum gemacht. Aber seien wir doch mal ehrlich, welche Führungskräfte wollen wir denn? Wollen wir die, die verantwortungsvoll darüber nachdenken, ob sie das wirklich in der Situation können? Oder wollen wir jemanden, der sagt, okay, klar, mache ich auch noch und es dann genauso ausführt?
Ich glaube, wir haben Fragen aus dem Chat, die wir hier gerne einbinden würden.
Ja. Lina. Wir haben eine konkrete Frage an Regine. Und zwar, ja, die Frage ist, werden Mentoring-Formate eine geeignete Alternative zu so Empowerment-Veranstaltungen?
Ja, Mentoring für Frauen, ich glaube genauso für Männer. Ja, mit Coaches zu arbeiten, es in Gruppenveranstaltungen, aber auch individuell. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht unbedingt. Und ich würde das nicht an der Frage Mann oder Frau oder divers festmachen, sondern bei Führungspositionen eher daran, braucht jemand Unterstützung bei der Führungsaufgabe, die man vielleicht auch zum ersten Mal ausübt und nicht am Geschlecht.
Vielleicht direkt anschließend an die Frage nochmal mit der internationalen Perspektive, wenn das Mikro dann funktioniert. Anywho, yes. Als Koordinatorin warst du ja auch in internationalen Einsätzen. Du hast mir erzählt, Westafrika während der Ebola-Epidemie, in der Ukraine warst du mit unterschiedlichen auch Genderfragen konfrontiert. Was waren denn vielleicht genderspezifische Herausforderungen, die vielleicht nicht nur dir widerfahren sind, sondern die du auch mit beobachtet hast, die in den Gesprächen waren? Gibt's irgendwas, was das DRK vielleicht auch aus den Erfahrungen lernen kann oder was wir als Organisation mitnehmen können?
Ich glaube, der Einsatz in der Ebola-Epidemie in Westafrika, in Liberia, war nochmal ein besonderer, weil wir da mit Unterstützung der Bundeswehr tätig waren. Auch da eine gemischte Truppe aus Männern und Frauen und auch eher klassisch männlich von der Bundeswehr her. Auch die Herangehensweise war bisweilen klassisch männlich, so nach dem Motto, ich bin der Macher, ich pack das an und ich kümmere mich drum. Wohingegen wir als Frauen, und da war ich sicherlich nicht die Einzige, eher überlegt haben, wo gebe ich die Dinge gleich wieder in lokale Hände? Wo kann ich Frauen auch fördern, wo sie unterrepräsentiert sind? Und das hieß ganz konkret, als wir die Aufgabe IPC, Infection Prevention and Control, also Seuchenvorsorge, Seuchenbekämpfung, als ich die übernommen habe.
Was heißt das?
Seuchenbekämpfung, Seuchenvorsorge, Hygiene etc. Das hing alles an dieser Aufgabe als Koordinatorin. Das wollte ich gar nicht mehr selber in der Hand haben, sondern die Traute zu haben, ich gebe das ab in lokale Hände und in dem Fall auch in weibliche Hände. Das hat dazu geführt, dass ich mir eine Kollegin aus den Teams, aus den bewährten Teams rausgesucht habe, das abgestimmt habe und die Aufgabe an sie übergeben habe und nur noch Unterstützung punktuell da geleistet habe, wo sie sagte, da brauche ich Unterstützung. Und ich glaube, das war eben besonders wegen dieses Umfeldes mit der Bundeswehr zu arbeiten. Und ähnlich war das auch in der Ukraine-Einsatz. Da kam ganz oft die Frage, warum machst du das überhaupt als Frau im Südosten, grenzüberschreitend zwischen letztendlich russischen und ukrainischen Truppen unterwegs zu sein. Und da habe ich glaube, genau so reagiert, wie du eben Marie Simon geschildert hast. Ich kann das, ich mache das, ich habe die Möglichkeiten dazu. Und wer, wenn nicht wir, soll das machen? Deshalb auch sehr schön gestern die Veranstaltung zu unserer Geschichte nochmal, sich das vor Augen zu halten. Wir sind in einer Kriegssituation, bewaffneten Konflikt gegründet worden. Und wer, wenn nicht wir als Rotkreuzler, soll da in den Einsatz gehen? Das ist unser, sagen wir mal, geschichtlicher und Ursprungsauftrag. Ich habe, was Frauen auch angeht, viele Erfahrungen gemacht. Nee, klar, die Männer, die werden gezogen. Du kriegst das sicherlich auch nochmal deutlich mit. Die Männer, alle, die kämpfen können, werden im Land gehalten und gehen an die Front, so sie das können. Aber das Leben muss ja auch noch irgendwo weitergehen. Und ich fand es sehr prägend, als ich auf dem Rückflug war von meinem Einsatz in der Konfliktregion, saß neben mir eine Mutter aus einer südlichen, umkämpften Stadt mit einem kleinen Kind. Die sagte, ich fliege jetzt mal auf Urlaub zu Freunden nach Hamburg. Und das klingt so nett, ne? Aber sie sagte, naja, und nach 3 Wochen muss ich mir überlegen, was mache ich mit meinem Kind 4, 5 Jahre? Das muss jetzt erstmal ein paar Wochen was anderes hören als Bombenalarme und Keller sehen. Aber ich muss zurück. Mein Mann ist an der Front. Einer muss das Wirtschaftsleben aufrechterhalten. Und das sind nun mal in einer Kriegssituation wie die Frauen in Castiglione, ja, diejenigen, die zurückgehen müssen zu einem gewissen Grad auch. Und dann die schwierige Entscheidung, was mache ich mit dem Kind? Lasse ich es bei Freunden, Verwandten, Fremden in Hamburg, in einem fremden Land und gehe als Mutter zurück? Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Entscheidung. Oder nehme ich das Kind in diesem Konflikt wieder mit? Also das war, ich glaube, so die schwierigste Situation, vor der ein Mensch stehen kann. Und das als Frau natürlich besonders.
Ja, vielen Dank fürs Teilen, Kleopatra. Der Bogen wurde gerade schon so ein bisschen gesponnen. Ich glaube, so in deiner Rolle, in der Aufgabe bist du wahrscheinlich auch öfter mal herausfordernden Situationen umgeben und gerade so im Umgang auch mit weiblichen Geflüchteten, die mit unterschiedlichen Bedarfen und Hintergründen dort sind. Was würdest du dir denn an Unterstützung und strukturellen Veränderungen wünschen, wenn du mal so groß denken darfst und auch gerne darauf eingehen? Was sind denn die Herausforderungen?
Ich würde gerne eins noch voranstellen. Mir hat auch mal jemand gesagt, dass ich mich beworben habe auf eine Abteilungsleitung. Wir hatten jetzt gerade eine Frau, das hat nicht geklappt, das machen wir nicht nochmal. Also das hatte ich auch schon mal. Also ich habe gekündigt.
Ja, also, das ist in Ordnung. Also
ich habe gekündigt. Und ein zweites würde ich auch gerne nochmal sagen. Ich würde gerne mit dem Mysterium so ein bisschen aufräumen. Das schwingt immer so ein bisschen zwischen in den Tönen, dass Frauen nicht gleich qualifiziert wären. Also ihr habt jetzt beide gesagt, wir wollen ja die Qualifizierten. Also selbstverständlich sind wir genauso qualifiziert. Selbstverständlich. Dennoch ist es wichtig, und das war in dem schönen Impulsvortrag auch total klar, brauchen wir aktiv sozusagen den Push ab und zu mal, die Frau in die Position zu setzen, weil wir die Vorbildfunktion brauchen. Und wir brauchen die Frauen, die zeigen, ich bin genauso qualifiziert und ich kann das genauso. Und selbstverständlich, wie gesagt, die Voraussetzung ist immer, dass die Qualifikationen stimmen. Niemand gibt Frauen eine Führungsposition, nur weil sie eine Frau sind. Also das ist immer so ein bisschen, schwingt immer so ein bisschen mit. Das ist mir besonders wichtig. Also selbstverständlich können wir das Gleiche. Aber manchmal ist es gut zu sagen, nee, wir nehmen jetzt mal eine Frau, um mal die Kultur zu verändern. Weil das tun wir. Wir haben eine andere Kultur, wir haben eine andere Kommunikation. Und davon profitieren übrigens beide Geschlechter. Also so zum Thema Ukraine. Ich hatte ein bisschen die Geschichte aufzugreifen. Ich habe von Andi netterweise und Kati, die ganz toll den Betrieb aufgebaut haben, in wenigen Tagen relativ schnell das Ankunftszentrum übernommen. Eigentlich geplant nur für 2 Monate oder so. Und dann kam unsere Berliner Polizeipräsidentin zu Besuch und war begleitet von, natürlich, wie das so ist, Polizei, ne, schön komplett ausgerüstet mit Westen und allem drum und dran, standen da also und standen an der Kinderbetreuung, und sie wollte sich einfach die Kinderbetreuung anschauen. Und dann kam ein kleiner Junge, ein bisschen älter als jetzt in dem Alter, und traute sich nicht rein in die Kinderbetreuung und versteckte sich so hinter meinem Bein. Und ich kann die Sprache nicht, ja, aber dann habe ich jemanden gebeten zu übersetzen. Und er hat sich nicht reingetraut, weil da diese bewaffneten Männer standen. Und in dem Moment wusste ich auch, okay, ich bleib jetzt hier. Also das war total klar, ja. Also dieser kleine Junge, da einfach zu sagen, so Jungs, ihr geht jetzt mal alle weg hier. Und übrigens, ab sofort läuft hier gar keiner mehr so rum. Das war total klar und das war auch sehr bewegend. Und ich glaube, das ist auch das, was wir alle immer wieder haben, dass man in solchen Momenten merkt, okay, das ist einfach das einzig Richtige, jetzt hier gerade sowas zu tun. Die Frauen, die bei uns in Tegel untergebracht sind, also wir haben tatsächlich ungefähr 50-50. Also es sind auch sehr, sehr viele Männer da. Sehr viele, wir hatten gerade zu Kriegsbeginn sehr viele 17-Jährige, die in Berlin angekommen sind. Die Regeln sind etwas strenger geworden inzwischen. Ich hatte vor 6 Monaten ungefähr einen Besuch von einer Sonderbotschafterin der Ukraine, die rumlief und sagte, oh, hier sind aber eine ganze Menge Männer. Was machen die denn alle hier und wie viele sind denn das? Da habe ich gesagt, das tut mir leid, also ich bin von das Deutsche Rote Kreuz, dazu werde ich Ihnen keine Informationen geben, aber die war tatsächlich fast schon kurz davor, die alle mal anzusprechen und zu fragen irgendwie, warum sie nicht zu Hause kämpfen. Ja, das war schon sehr direkt. Ja, das muss man schon sagen, da ist der Umgang nicht so diplomatisch, wie wir das hier so vielleicht jetzt heute mal so praktizieren. Die Frauen insgesamt sind gar nicht so unterstützungsbedürftig, weil sie nämlich ähnlich sozialisiert sind. Die sind der Haushaltsvorstand, also und zwar auch wirtschaftlich gesehen, und das kenne ich auch aus meinen Reisen aus Russland und so weiter und überhaupt sozusagen auch in die Ukraine vor Kriegsbeginn. Die brauchen nicht so viel Unterstützung, wie wir das vielleicht denken, weil sie das gewohnt sind, in Führung zu gehen, sind das gewohnt, die Gesellschaft auch zu prägen, viel aktiver zu gestalten. Sie brauchen eigentlich nur ganz praktische Unterstützung im Sinne von Formulare ausfüllen und so weiter. Also all diese Dinge, die so ein bisschen sind, manchmal auch ein bisschen Erklärung, was, sag mal, das Thema Kindererziehung und unsere Wahrnehmung dazu betrifft, weil das natürlich eine andere Kultur ist, wo sich das anders gestaltet. Und da müssen wir beide Seiten erziehen, sowohl unsere Mitarbeitenden, die da manchmal sehr sensibel sind, als auch auf der anderen Seite erklären, dass da sozusagen einfach kulturell das so ein bisschen zusammenkommt. Aber Selbstständigkeit muss man diesen Frauen nicht beibringen, das bringen die von ganz alleine mit.
Um vielleicht noch mal ganz kurz nachzufragen, die Helfenden, gibt es da Unterschiede in der Art, wie interagiert wird? Also wenn ich jetzt gerade so aus dem kulturellen Hintergrund so ein bisschen überlege, gibt es da besonderen Kommunikationsbedarf? Gibt es Unterschiede, wer mehr mit wem arbeiten will oder kann? Oder
also wir haben ganz klassisch, würde ich sagen, mehr Frauen in der Sprachmittlung. Das ist ja, glaube ich, irgendwie schon relativ klar, dass Frauen sich eher für Sprachen interessieren, vielleicht da auch ein bisschen begabter sind. Und was auch dazu führt, dass es sozusagen in dem Austausch untereinander, also wir nennen das immer so kultursensibel vermitteln, ja, also so ein bisschen sensibler sind an der Stelle, das kann man schon sagen. Tatsächlich mehr Männer in den Sanitätsbereichen, also Sanitäter. Und ansonsten muss ich sagen, ich habe eine Frau als Chefin, auch im Landesverband, das leitet auch eine Frau in Berlin. Also von daher mein Team, wir sind Frauen, also in der Leitung. Wir sind da ganz untypisch offensichtlich. Aber das ist so, dass natürlich auch die Mitarbeitenden insgesamt schon aufgrund der Entwicklung des Projektes. Wir sind ja gestartet mit, wir machen mal für 3 Monate da so ein Ankunftszentrum. Und ich meine, wir alle haben angenommen, der Krieg wird nicht so lange dauern. Wir haben das anders geplant. Wir gingen von 2, 3 Nächten aus, die Menschen dort verbringen. Inzwischen sind wir bei manchmal 1,5 Jahren. Es ist also in der Struktur, hat sich das stark verändert. Und entsprechend müssen wir auch beim Personal natürlich nachschulen. Wir müssen Nähe-Distanz schulen, ne, all das Alltag sozusagen, was hier ganz normal mitkommt. Aber wir haben natürlich eine ganze Menge Mitarbeitende, die nicht aus diesem Bereich kommen. Und da ist der Erfahrungsaustausch unheimlich wichtig. Und was auch ganz besonders ist, dass wir in diesem Projekt, wie das auch vorher in den Impfzentren schon der Fall war, ja gemeinsam als Berliner Hilfsorganisation arbeiten, sodass wir auch untereinander profitieren. Also die Johanniter, der Arbeiter-Samariter-Bund, und ich vergesse immer irgendeinen, die Malteser, dankeschön, siehst du, ja, ich vergesse, es ist immer so, danke, Kathi. Also, dass wir sozusagen gemeinsam arbeiten und auch unsere Gemeinsamkeiten als Hilfsorganisationen dort sehen und jeder was einbringt von sich, und wir merken, im Grunde genommen tun wir alle genau das Gleiche, wir tun das Richtige an der Stelle, nämlich helfen.
Ja, danke nochmal für den Einblick. Um vielleicht jetzt nochmal ein bisschen konkreter auch nochmal ins DRK, ins Ehrenamt zu gucken. Alltagssexismus ist eine Realität, die, glaube ich, leider auch im Ehrenamt nicht außen vor bleibt. Und ich lade ein, gerne, dass wir alle teilen. Aber Laura, vielleicht erstmal, ist dir das persönlich oder andersrum? Ist dir das schon mal passiert? Bist du Sexismus im Alltag schon mal begegnet? Und wie hast du Mechanismen entwickelt, wie du persönlich damit umgehst? Und dann vielleicht auch nochmal das Ganze konstruktiver zu frame. Gibt's Maßnahmen im JRK und aber auch im DRK, wie wir damit umgehen können, um das Ganze zu bekämpfen, dass es nicht mehr vorkommt?
Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass Alltagssexismus eigentlich jeder von uns kennt, schon die kleinen Kinder kennen das. Das fängt bei Sprüchen an, die salonfähig in der Gesellschaft sind, bei denen man oft gar nicht so drüber nachdenkt, was kann man eigentlich, was wird auch stereotypisch einfach Geschlechtern zugeschrieben, was grundsätzlich auch einfach schon mal in dem Sinne nicht stimmt, wo man überlegen muss, okay, was ist jetzt tatsächlich der Bereich? Alleine schon, dass man immer noch hingeht und jungen Mädchen, Frauen sagt, ja, das ist eher männlich, aber du kannst das natürlich auch machen, wenn du willst, weil das können Frauen auch machen. Warum stellen wir immer noch die Frage des auch? Das ist ja einfach schon der Punkt, wo das Ganze anfängt, wo wir sagen, es gibt nicht, du kannst das auch machen, sondern egal mit welchem Geschlecht du dich identifizierst, du kannst machen, was du willst. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir auch hinkommen müssen, manchmal einfach auch dieses auch aus der Sprache oder trotzdem aus der Sprache rauszustreichen und zu sagen, du kannst das machen. Genauso kann das jeder andere machen, der hier mit dir in der Gruppe ist. Und ich glaube, diesen Alltagssexismus kennt jeder. Gewisse sexualisierte Sprüche kennt definitiv jede Frau im Roten Kreuz. Spätestens, wenn man im Rettungsdienst ankommt, gibt es da wunderschöne Sprüche, was Mädels angeht. Tatsächlich auch einfach dabei angefangen, dass ja vollkommen klar ist, dass auf dem Sanitätsdienst die Frau nicht den Rucksack trägt. Auch das ist einfach so ein Beispiel, manchmal nett gemeint, aber es zeigt immer wieder ein gewisses Bild, dass man ja auch einfach körperlich den Männern unterlegen ist und zu schwach ist. Was, wenn ich mir ehrlich gesagt meine JRKler anschaue, die sind deutlich mehr im Fitnessstudio als die meisten Jungs. Das ist auch einfach sowas, wo schon der Sexismus im ganz Kleinen anfängt und dann gar nicht ins Extreme oder Bösgewollte ausufern muss, aber ganz selbstverständlich dabei ist. Und ich glaube, da geht es einfach darum zu sensibilisieren, gemeinsam das Thema zu thematisieren, auch das Thema Sexismus geschlechtsneutral zu thematisieren, weil genauso erleben wir ja auch in der Rotkreuzwelt Stereotypen gegenüber zum Beispiel Männern in pflegenden Berufen, wo man einfach sagen muss, wir müssen das Thema Sexismus geschlechterübergreifend angehen, wir müssen gemeinsam dafür sensibilisieren und wir müssen gemeinsam frühzeitig Stärken hervorheben, geschlechtsneutral Stärken hervorheben und Möglichkeiten und Wege neutral aufzeigen, die jedem zur Verfügung stehen und das entsprechend auch ja gemeinsam angehen.
Annette, sonst vielleicht nochmal eine konkrete Frage an dich, und ich würde uns auf jeden Fall auch noch einen Raum einräumen, wo aus dem Publikum gerne Fragen an die Panelistin gestellt werden dürfen. Wir haben jetzt schon viel gehört als erfahrene Ehrenamtliche über viele, viele Jahre in verschiedenen Funktionen, die du ausgefüllt hast. Ist es noch eine Herausforderung? War es jemals eine Herausforderung von Ehrenamt und allen anderen Lebensbereichen? Also ich weiß, Frauen wird oft die Frage gestellt, Männern vermutlich weniger. Ist es eine überholte Frage vielleicht? Also ich würde gerne auch mal in Richtung, müssen wir den Mythos vielleicht ein bisschen aufräumen hier an der Stelle?
Also ja, Punkt 1 ist, dass es auch schon quasi eigentlich zu den Unverschämtheiten des Lebens einer Frau gehört, dass Frau immer gefragt wird, wie kriegst du das hin mit Beruf und Familie? Wieso eigentlich? Also was soll das? Warum werden das Männer nicht gefragt? Der andere Teil, vielleicht so ein Stück, ja, ich bin auch Ehefrau und Mutter. Meine Tochter ist damit groß geworden, dass ich immer auf vielen Hochzeiten unterwegs war. Es gibt so Momente, ich weiß, sie hat eines Tages mal irgendwann so im Grundschulalter zu mir gesagt, alle anderen Kinder haben Mütter, die jeden Abend zu Hause sind. Und dann habe ich sie kurz angeguckt, gestutzt und gesagt, das würdest du nicht wollen. Und auch wenn das jetzt lustig klingt, ist eine ganz große Wahrheit dahinter, dass die selbstbewusste Frau in ihrem Job, die da Erfolg hat, die ausgeglichen und zufrieden mit ihrem Leben ist, die ist auch eine großartige Mutter. Und dann muss man den Rest überhaupt nicht diskutieren, glaube ich. Und alles andere sage ich allen Leuten immer, die mich groß angucken und sagen, hä, wie geht das alles? Ist eine Frage der Organisation.
Schön, danke nochmal für den Einblick. Laura, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu dir. Ich würde mal behaupten, und es ist mir auch schon zugetragen worden, dass dich und viele Menschen dich als im Jugendrotkreuz als Inspiration sehen. Von daher wäre meine Frage mal, wie definierst du denn für dich die Rolle als Vorbild für dich? Und was würdest du dir wünschen, um den Nachwuchs noch ein bisschen stärker zu fördern und aber auch zu motivieren, Selbstführungsverantwortung zu übernehmen?
Also erstmal bin ich kein Freund des Begriffs des Vorbilds, weil mit dem Begriff Vorbild klingt immer auch ein bisschen der Begriff Nachbild mit. Und ich glaube, das Letzte, was wir im Roten Kreuz und generell in der Gesellschaft wollen, sind junge Menschen, die sagen, sie wollen so sein wie jemand anderes, weil darum geht es heutzutage nicht. Wir wollen Persönlichkeiten stärken, wir wollen Individualität stärken. Und ich glaube, das ist das, wo wir hinkommen müssen, zu zeigen, du hast die Kraft, wir müssen unterstützen. Wir sind aber auch in der Rolle, dass wir Unterstützung fordern müssen, dass wir aktiv auf Menschen zugehen müssen und sagen müssen, du hast mal deinen Job toll gemacht. Kümmer dich darum, unterstützend da zu sein, Fragen beantworten zu können. Ich vergleiche das Ganze immer ganz gerne mit so einem gewissen Netz, das wir brauchen. Das Netz muss in der Lage sein, aufzufangen, wenn vielleicht auch mal Ideen, Projekte nicht so funktionieren, wie man sich das gerne vorgestellt hat, wie man es gerne gehabt hätte, aufgefangen zu werden, zumindest nicht zu hart auf den Boden aufzuschlagen. Aber es darf auf keinen Fall dazu kommen, dass gefesselt wird. Und deswegen schwingt dieser Begriff des Vorbildes immer so ein bisschen mit. Ich bin die Letzte, die möchte, dass junge Menschen im Verband nacheifern, weil ich sage, wenn die Leute nacheifern, wenn die Leute das Gleiche machen wollen wie du, dann hast du den Job nicht richtig gemacht, dann haben die Leute nicht verstanden, dass sie das machen können, was sie wollen, das, was sie bewegt und das, was sie inspiriert. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele von uns einen guten Job machen und dass es grundsätzlich immer jemanden geben wird, der diesen Job irgendwann besser macht. Weil ansonsten sind wir im Prozess am Ende angekommen, dann haben wir keine Bewegung mehr in die Zukunft und das gilt es zu verhindern. Und deswegen gilt es für jeden von uns, gerade die, die aktuell in Leitungspositionen sind, zu unterstützen, zu fördern, zuzuhören, ernst zu nehmen, vielleicht auch manchmal den Absprung zu finden, wann es einfach Leute gibt, die neue Ideen haben, die den Verband weiter vorantreiben und eben auch mal einen Schritt zurückzumachen, andere zu Wort kommen zu lassen und aufzuzeigen, da ist jemand, der in meinen Augen Potenzial hat, der vielleicht auch sehr, sehr kontrovers mit mir in die Diskussion geht, der mir meine Funktion als Leitungskraft manchmal wirklich hart macht, der aber am Ende zu einer gegenseitigen Förderung führt, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir gemeinsam in die Diskussion gehen können und wo wir gemeinsam den Verband in die Zukunft treiben können.
Ich glaube, ich muss langsam auch hier das Publikum zu Wort kommen lassen. Ich will gar nicht aufhören mit meinen Fragen an euch. Ich habe noch einiges im Petto, aber wir machen gleich den Schwenker. Cleo, vielleicht nochmal die Karriere, die du durchlaufen hast, deine Leitungsrolle als starke Koordination und Begleitung von Menschen in schwierigen Situationen. Vielleicht nochmal die Perspektive von ganz davor. Was wäre denn was du dir gewünscht hättest, früher zu wissen, jetzt in der Position, in der du bist? Gibt's, also wenn du dich nochmal zurückbesinnst, was hättest du denn gerne früher gewusst?
Ich konnte noch nie meine Klappe halten, von daher habe ich das gar nicht so. Also für mich war das ganz natürlich, dass ich einfach immer gesagt habe, genau das, was Laura gerade gesagt hat, das ist für mich ganz natürlich. Und deshalb habe ich das tatsächlich nie so in Frage gestellt. Das hat mir viel Ärger bereitet, schlechte Schulnoten, alles, das kennt wahrscheinlich der ein oder andere hier auch, ne? Also sie haben ab jetzt sowieso immer eine 5 und lauter so Sachen, die ich mir angehört habe. Aber wenn ich an eine Sache glaube, und ich glaube, das kann man auch mitgeben, dann ziehe ich da auch durch. Und ich glaube, dass das möglich ist und dass Unterstützung da ist, das ist, glaube ich, nicht immer klar. Also, dass Menschen nicht alleine gelassen sind, wenn sie an der Sache glauben und dass man sich sozusagen ein Team sucht und dass man gemeinsam Ziele erreichen kann, die man gemeinsam definiert, das ist was noch nicht so klar war, als ich jünger war. Dass ich immer dachte, ich muss alles alleine machen, das ist ein bisschen eine Altersfrage manchmal, aber auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Also das, was du jetzt als ganz normal beschreibst, dass man so als Team arbeitet und dass sozusagen der Austausch so offen ist, das ist eine neue Sicht der Dinge und das ist auch eine modernere Sicht der Dinge. Früher gibt ja das Management bei 4, ne? Also da gibt's den Chef und der hetzt dann alle gegeneinander auf und sagt irgendwie, wenn du das nicht machst, passiert das und sowas alles. Und das ist eine Kultur, in der ich eher so groß geworden bin. Und das ist keine produktive Kultur. Für mich war das nicht so ein Thema für mich persönlich, weil ich, wie gesagt, sowieso meine Klappe nicht halte und sage, was ich für richtig halte, weil sonst platze ich. Aber ich kann auch diplomatisch sein, natürlich, und das so formulieren, dass das auch irgendwie für alle verständlich ist. Und ich kann vor allem sehr gut übersetzen, so dass man wirklich entsprechend, je nachdem, mit mir spricht, dass mich die Personen auch verstehen. Und der mit dem sozusagen, der sich normalerweise nicht versteht, das kann ich ganz gut hinkriegen. Aber ich glaube, diese gemeinschaftliche Arbeit, das Arbeiten im Team, das Stärken aufteilen und der richtigen Person die richtigen Aufgaben zu geben, das Vertrauen, dass das gut funktioniert, das hätte mir früher wahrscheinlich ganz gut getan. Das ist etwas, was heute ein bisschen anders ist, wie gesagt. Und ich finde es toll, dass du so gelobt wirst. Und ich würde durchaus dir die Rolle als Vorbild zuschreiben, weil nämlich genau das, was du sagst, ist total wichtig, das vorzuleben, das zuzulassen. Und das ist, was weiblich ist. Zuzulassen, dass jemand kritisch ist, zuzulassen, dass andere Meinungen diskutiert werden und dann am Ende aber trotzdem was entscheiden, weil das ist die Aufgabe auch einer Leitungsposition. Am Ende, man hört sich viel an, muss man was entscheiden, man muss die Entscheidung auch tragen und auch auf seinen Schultern tragen und auch durchsetzen und durchhalten manchmal. Aber man darf sie auch ändern, wenn man merkt, dass man Mist gebaut hat. Von daher ist das, was du beschreibst, natürlich richtig, heißt aber nicht, dass man nicht Vorbild sein kann, sondern genau das vorzuleben ist total essentiell. Diskurs zuzulassen, Teams aufzubauen, Teams zu befähigen, Dinge zu entscheiden, wo man eigentlich nur noch daneben sitzen muss und gucken muss und denken muss, jetzt habe ich gar nichts mehr zu tun. Das ist was ganz Wertvolles und was ganz Wichtiges. Ja.
Ja, vielen Dank für eure ganz spannenden Einblicke schon mal. Ich würde jetzt mal den Raum aufmachen für vielleicht Fragen, aber auch Erfahrungen, die ihr gerne selbst teilen möchtet, und andernfalls, um euch noch ein bisschen Zeit zu geben, zum Aufwärmen, würde ich gerne schon mal die Online-Community mit dazuschalten. Gibt's Fragen, Lina?
Also es gibt auf jeden Fall total viel Zuspruch aus dem Chat für die vielen tollen Frauen, die das DRK heute mitgestalten, aber auch viele Fragen. Das Thema findet irgendwie große Resonanz. Eine Frage, die auch im Panel schon ein bisschen angeklungen ist, geht es nicht eher darum, die klassisch weiblichen Attribute auch als Führungsattribute anzuerkennen, weil es sind ja nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die an den Strukturen scheitern, wenn sie nicht dem harten Männlichkeitsideal entsprechen? Und geht es dann wirklich in der Debatte so stark um Männer versus Frauen oder eher darum, welche Attribute wir als Führungsqualitäten anerkennen?
Ich glaube, in einer heutigen modernen Welt, in der wir ja zum Glück doch leben dürfen, sollten wir auch einfach manchmal aufhören, Geschlechterattribute so klar als Geschlechterattribute zu definieren. Geschlechterattribute implizieren zum einen grundsätzlich binäre Geschlechter. Wir wissen heutzutage, dass es deutlich mehr als männlich und weiblich gibt. Jedes Mal, wenn wir jetzt sagen, okay, eine Person identifiziert sich mit einem weiteren Geschlecht, bedeutet das dann, dass wir jetzt neue Attribute dazu schreiben müssen, oder bedeutet das, dass die Person grundsätzlich schon mal nicht als Führungskraft geeignet ist, weil es gibt ja keine Attribute, die den Führungsattributen entsprechen? Ich glaube, da müssen wir ganz stark dazu hingehen, zu sagen, es gibt Eigenschaften, die wir an einer Führungskraft schätzen, Eigenschaften, die wir uns von einer Führungskraft wünschen, aber vieles davon ist natürlich auch erlernbar und viele Personen wachsen mit ihren Aufgaben. Und ich glaube, da müssen wir auch manchmal einfach mutiger sein, gerade in einem ehrenamtlichen Verband, in einer heutzutage schnelllebigen Welt, zu sagen, wenn du dir das zutraust, dann glauben wir daran, dass du das auch schaffen kannst. Und dann geht es erstmal nicht darum, ob du in das Bild von diesen klassischen Führungsattributen, egal welchen Geschlecht es jetzt reinpasst oder nicht, sondern dann geht es darum, ob du diese Rolle ausfüllen kannst und dieser Rolle in deiner Ansicht und dann auch später in der Ansicht des Verbandes und der anderen Mitglieder deiner Struktur gerecht wirst.
Ich kann da gerne was zu ergänzen. Ich erinnerte mich gerade so, während du gesprochen hast, mal an unseren Slogan, den wir im DHK hatten, der Mensch im Mittelpunkt. Da steht nicht der Mann oder die Frau im Mittelpunkt, sondern der Mensch als Individuum auch im Mittelpunkt. Bei jeder unserer Hilfeleistungen fragen wir, was ist der Bedarf? Und genauso ist es auch bei Führungsleitungskräften. Was muss der Mensch, der diese Position ausübt, mitbringen? Und dafür muss der Mensch qualifiziert sein. Und das ist unabhängig vom Geschlecht. Also den Menschen in den Mittelpunkt mehr rücken wieder.
Alexandra Feindler vom Landesverband Baden-Württemberg. Larissa, du hast es vorher schon gesagt gehabt. Wir haben diese Serie Stabil Sozial Frauennetzwerk. Wir hatten unser Kickoff Frauen in Führungspositionen. Und ich fand die Diskussion hier super und wichtig. Und jetzt würde mich interessieren, wie geht's denn da jetzt weiter? Gibt's da irgendwelche weiteren Maßnahmen?
Nimmt jeder von euch vielleicht jetzt was mit? Nehmen vielleicht auch die Menschen, die hier jetzt zugehört haben, was mit? Was ist denn unsere Einschätzung?
Ja, klar. Ich finde, es ist wichtig, dass wir es wieder und wieder und wieder besprechen. Das hast du am Eingang schon gesagt. Auch schon, weil dann immer mal einer die Augen rollt und sagt, wollen wir da schon wieder drüber reden? Solange es uns noch wichtig ist, drüber zu reden, machen wir das. Eines schönen Tages müssen wir nicht mehr drüber reden, ist so meine Vision. Und dann hören wir auch damit auf. Aber dann ist wahrscheinlich auch alles gut. Was ich mitnehme und wofür ich nicht aufhören werde zu kämpfen, ist einfach, dass es uns nicht darum geht, wer Mann und wer Frau ist, sondern dass es uns genau darum geht, dass wir die große Vielfalt der Menschen, die wir im Verband haben, einfach genauso nutzen, wie sie da sind, mit ihren persönlichen Möglichkeiten, Fähigkeiten, Erfahrungen, unabhängig davon, wer sie sind und wo sie herkommen. Und dass das genau das ist, was unserem Verband gut steht. Und ich bin zum Glück, wie auch immer, jetzt in Positionen, wo ich das von ganz oben begleiten kann. Und ich wünsche mir aber auch, dass das von jeder Position begleitet wird, an jeder Stelle in unserem Verband, weil es was ist, was uns alle angeht.
Jürgen Wiesbeck, Landesverband Baden-Württemberg, auch nochmal. Wir sind ja da in dem Thema drin und so begeisternd, wie diese Vorträge sind. Ich glaube, vielerorts in unserem Roten Kreuz, zumindest bei mir im Landesverband, machen wir uns ja auf den Weg und suchen, verzweifelt fast manchmal, Frauen, die sich in Führungs- und Leitungspositionen tatsächlich auch aufmachen. Und uns fällt es schwer, welche zu finden, die wir auch begeistern. Also da kommt ja auch, was du sagst, Frauen sagen viel leichter, nee, passt jetzt nicht auch noch zu mir, hab schon genug, während Männer sagen, klar, mach ich noch. Aber was können wir da für die Zukunft machen? Klar sind es so Mutmacheraktionen wie jetzt oder wie wir sie vielleicht bei uns im Landesverband machen. Aber mir fällt das schwer. In meinem Kreisverband ist die Hälfte des Präsidiums weiblich. In meinem Kreisverband sind die Hälfte der Abteilungsleitungen weiblich. Die Kreisgeschäftsführerin ist weiblich. Unser Landesverbandspräsident ist weiblich. Also bei uns scheint ja die Welt einigermaßen in Ordnung zu sein. Nur würden wir es gerne noch viel, viel mehr ausprägen. Und das schaffen wir nicht, weil immer dann, wenn wir versuchen, jetzt bei mir aus dem Bereich Bereitschaften, Frauen zu finden, die sich dem stellen, diesem sicherlich häufig männlich geprägten Arbeiten, da haben wir unsere Probleme einfach.
Ich würde jetzt mal glauben, es war keine Frage, eine Anregung, aber Laura, du hättest vielleicht was dazu zu sagen.
Genau, das Wie ist ja schon so ein bisschen mitgeklungen und da möchte ich auch gerne kurz drauf eingehen. Ich glaube, tatsächlich fängt ganz vieles dabei in der Nachwuchsförderung an und das Thema Nachwuchsleitungskräfte ist ja ganz unabhängig vom Geschlecht ein Thema, das uns im Verband heutzutage sehr weit bewegt, weil auch junge Männer haben neben dem Studium nicht unbedingt die Zeit, so viel in den Verband einzubringen, wie ein Leitungsamt aktuell fordert. Ich glaube, da müssen wir zum Teil Strukturen neu denken, da müssen wir Möglichkeiten des Arbeitens neu denken, da müssen wir Möglichkeiten des ehrenamtlichen Engagements in Leitungspositionen, in Führungspositionen neu denken und da müssen wir eine sehr, sehr frühe Nachwuchsarbeit in diesen Leitungspositionen auch einfach schaffen, in Form von Praktikantenstellen, in Form von Möglichkeiten reinzuschnuppern, jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, früh Kontakt mit Leitungsfunktionen zu machen, vielleicht auch einfach manchmal zu sehen, wie viel Aufwand ist das tatsächlich für mich, wenn ich so eine Funktion übernehme und was bringt das vielleicht auch für mich für einen Benefit mit? Wir müssen generell Benefits deutlicher hervorheben, was haben wir, also was haben auch die Personen individuell für einen Vorteil daran, eine Leitungs-, eine Führungsposition zu übernehmen. Und ich glaube, dann ist es ganz unabhängig vom Geschlecht, dass wir mehr Nachwuchs in Leitungsfunktionen bekommen und automatisch auch mehr, hier konkret gefragt, weiblichen Nachwuchs in Leitungsfunktionen bekommen. Ich glaube aber auch, dass gerade die Werbung, konkret zu sagen, wir wollen hier eine Frau für haben und wir wollen hier eine Frau für haben, abschreckend wirken kann auf junge Menschen, die sagen, ich möchte nicht in diese Funktion kommen, weil ich weiblich bin, ich möchte in diese Funktion kommen, weil jemand glaubt, dass ich das kann und weil an mich geglaubt wird und weil mir gezeigt wird, dass ich die richtige Person für diese Funktion bin. Und ich glaube, da müssen wir auch tatsächlich manchmal in der Kommunikation aufpassen, zukünftige Leitungskräfte dahingehend zu ermutigen, dass sie die Richtigen dafür sind, dass sie das können und dass dieses Leitungsamt auch einfach unglaublich viel Freude mit sich bringen kann.
Ich glaube, was eine Idee auch noch sein könnte, Jürgen, um auf deine Frage zu antworten, wenn Männer aktiver mit in die Care-Arbeit gehen würden. Ich weiß, es passiert an ganz vielen Stellen, aber es ist häufig noch so, dass die Frau diejenige ist, die den Impuls gibt. Also ganz banal, ja, der Mann ist einkaufen gegangen, aber weil die Frau gesagt hat, wir brauchen noch das und das und die hat dann eine Liste geschrieben und dann ist der Mann einkaufen gegangen. Aber vielleicht nochmal proaktiver zu sagen, ich sehe das auch als meine Aufgabe und ich kann vielleicht gerade nicht in den Einsatz gehen, weil jemand muss zu Hause bei den noch nicht alt genug Kindern bleiben, dass die alleine sein könnten, dass man sich da einfach proaktiv als Mann die Frage stellt, kann es jetzt heute vielleicht meine Aufgabe sein und kann die Frau stattdessen vielleicht in den Einsatz gehen? Ich weiß auch, dass das an ganz vielen Stellen passiert, aber ich glaube noch nicht genug und gerade dieses, den man nennt das ja irgendwie auch wieder in diesem neuen Diskurs oder neudeutschen Diskurs Mental Load. Also so, wer ist denn die Person, die die Initiative ergreift, die noch daran denkt, ah, wir wollten noch ein Geschenk besorgen für die Feier, wo wir eingeladen sind? Genau, also es ist nicht nur die Tätigkeit am Ende, sondern wirklich das auf dem Schirm zu haben, übergreifend. Und ich glaube, wenn das Männer mehr mit übernehmen, dann haben Frauen halt Kapazitäten, in die Führungs- und Leitungspositionen mit reinzugehen. Das wäre noch so ein Ansatz dafür.
Mikro gleich nochmal angeht. Ansonsten, ja, ich würde einmal ganz kurz nochmal sagen, dass ich diese Netzwerkarbeit, die ihr macht, dieses Frauennetzwerk, man darf nicht unterschätzen, wie wichtig der Austausch ist. Also tatsächlich bin ich manchmal überrascht, was ich für Fragen gestellt bekomme, wo ich denke, das ist doch total klar. Aber für mich ist das klar. Also, aber von daher, das ist wirklich gut und das auch sozusagen in den Nachwuchs mit reinzutragen und diese Möglichkeit zu geben und das vielleicht auch bundesweit dann jetzt auch auszuweiten, nicht nur im Landesverband zu machen, sondern auch bundesweit zu machen. Wenn Frauen mit Frauen sprechen, kommen Fragen auf, die manchmal nicht gestellt werden, weil sie vielleicht unangenehm sind, weil wir häufig das Gefühl haben, wenn man fragt, wer kümmert sich um die Kinder, dann gucken alle Männer und denken sich, ja, guck mal, das ist ja eine schlechte Mutter. Also Fußnote, ich habe auch keine Kinder, aber das ist total wichtig und das den Raum zu geben, Fragen ganz offen stellen zu können und unter Frauen zu sprechen, das ist wirklich mit das Beste. Ja.
Wenn ich darauf kurz noch ergänzen darf, ich glaube, es geht tatsächlich nicht mal nur um die Frage, wer kümmert sich um die Kinder, sondern oft fängt es bei der Angst vor der Frage an sich an, weil viele Frauen auch im Verband wissen, in dem Moment, wo ich eine Frage stelle, weil mir etwas nicht klar ist, was vielleicht für andere im Raum gerade vollkommen klar erscheint, wird das Attribut kommen, naja, typisch Frau, die wissen hier halt doch nicht so weit Bescheid. Und ich glaube, das ist auch einfach etwas, wo man sehr, sehr oft Austauschnetzwerke braucht, wo wir aber auch dran arbeiten müssen, dass wir sichere Räume brauchen und solche Fragen gestellt werden müssen mit allen im Raum und nicht abseits, sag ich mal, in Kleingruppen.
Ich glaube, hier hinten Jasmin hatte noch eine Frage aus Publikum.
Danke. Also es ist jetzt an verschiedenen Stellen so angeklungen, dass es für Frauen in Führungspositionen auch wirklich ungemütlich sein kann im DRK. Sexistische Kommentare, so ein bisschen so für dumm verkaufen, die Luft wird dünn, je höher man steigt. Und dann die Frage, okay, die Frauen wollen dann nicht in Führungsposition. Da ist bei mir so der Gedanke Willkommenskultur auch irgendwie in den Kopf gekommen. Was kann das DRK tun, um Frauen vielleicht auch wirklich das Gefühl zu geben, dass sie willkommen sind, dass sie gewollt sind? Also auch, ne, sexistische Kommentare, muss ich mir das wirklich anhören? Muss ich das aushalten? Muss ich mir ein dickes Fell aneignen? Oder muss nicht die Organisation schauen, dass sowas nicht passiert und so, dass sowas nicht toleriert wird?
Ja, genau, darauf ganz kurz eingehen. Natürlich ist eine Aufgabe der Organisation, aber auch eine Aufgabe jedes Einzelnen. Ich glaube, wir haben sehr viele Mitglieder auch aus sehr, sehr verschiedenen Hintergründen, sehr verschiedener Altersstruktur, wo auch mit dem Thema Sexismus noch ganz anders umgegangen ist, wo vielleicht auch einfach die Sensibilisierung für sexistische Aussagen gar nicht so weit ist, dass unterschiedlich wahrgenommen wird. Und da ist es die Aufgabe eines jeden Mitgliedes, nicht nur selbst darüber nachzudenken, was äußere ich eigentlich, sondern auch aufmerksam zu sein und laut zu werden, einzuschreiten in dem Moment, wo Sexismus passiert, nicht nur gegen einen selbst, sondern eben auch gegen andere.
Kurz ergänzend, ich habe ja über 20 Jahre Musikbranche hinter mir und ich kann euch sagen, das ist noch viel schlimmer da. Also das ist wirklich, also als ich angefangen habe, gab es Listen, welche Sekretärin, Assistentin die größten Brüste hat. Also das sind Dinge sozusagen, die passieren dort auch und passieren mit Sicherheit überall. Aber das ist, da gibt's noch viel, viel größere Probleme. Die Zahlen sprechen ja auch für sich insgesamt. Das waren ja gesamtdeutsche Zahlen, auch DAX-Konzerne. Ich dachte übrigens, es waren Thomasse und keine Christiansen. Nee. Aber
in diesem Jahr hat der Christian den Thomas abgelöst.
Aber ich wollte auch nochmal sagen, dass genau das ist es. Also reingehen in die Situation, was sagen, weil und zwar der betroffenen Person, wie man das ja egal auch bei Rassismus oder ähnlichen Dingen macht, sozusagen zur Seite stehen. Im Zweifel sich auch der Person zuwenden. Also nicht sozusagen den anderen sagen, irgendwie du hast jetzt Quatsch gesagt, sondern mit der Person sprechen und gucken sozusagen, wie geht's ihr? Kann man da Unterstützung anbieten, je nachdem, wie der Vorfall war sozusagen. Das ist mal die erste Aufgabe, sich derjenigen oder demjenigen zuwenden, der quasi das erfahren hat und das genauso öffentlich dann auch zu vertreten und eine Haltung einzunehmen für die Person, weil die sind in der Regel selbst nicht in der Lage dazu in der Situation. Und tatsächlich kenne ich das auch, dann sitzen alle da in dem Raum und dann hat mal wieder irgendeiner so einen blöden Spruch gemacht. Ich, wie gesagt, kann meine Klappe nicht halten. Ich sag dann meistens auch was, ein bisschen Ironie und Humor hilft meistens auch, aber wichtig ist, sich der Person zuzuwenden, der das gerade passiert ist und nicht unbedingt demjenigen, der das gerade gesagt hat. Man kriegt ja noch mehr Aufmerksamkeit, sondern eigentlich andersrum, das Umdrehen und dann ist es peinlich genug und die mehr Leute, und da kann man hinterher nochmal in Ruhe drüber sprechen, ja.
Ich glaube, wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum noch ganz kurz.
Also zum Thema klare Strukturen im Verband schaffen gab es nochmal die Frage, ob zum Beispiel auch Kinderbetreuungskosten rückerstattet werden können, so wie zum Beispiel Fahrkosten auch rückerstattet werden für Ehrenamtliche.
Ich glaube, da muss ich was dazu sagen, weil ich die Idee nochmal aufgebracht habe, weil ich glaube, es liegt nicht immer an Frau mangelnde Führungsfähigkeiten oder sonst was, sondern tatsächlich an den ökonomischen Rahmenbedingungen. Ne? Also ich sehe das selber. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich will mehr Zeit für meine Ehrenämter haben und stelle um auf eine 50%-Stelle, halbe Stelle. Und das gereicht mir natürlich schon rentenmäßig zum Nachteil. Und da wird für Ehrenamt in der Rente auch überhaupt nichts ausgeglichen. Und ganz im Gegenteil, beruflich gereicht es mir noch zum Nachteil. Das ist ja nur eine Teilzeitkraft. Typisch Frau. Ja, oder typisch für ihre Hobbys. Und ich finde, Katzschutz und alles, was wir machen, ist mehr als Hobby, sondern Teil einer Leistung, die eine Gesellschaft tragen muss. Und ich denke, vieles hängt an diesen Rahmenbedingungen. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, prima in die Erstattung oder in unsere Leistung gegenüber dem Ehrenamt, dass uns keine Kosten entstehen dürfen. Ja, kommt jetzt Kinderbetreuung mit dazu. Ich glaube, das muss man auch in der Lage sehen. Wir haben an vielen Orten auch Kitas, Rotkreuz eigene Kitas. Auch da könnte man durchaus mal überlegen zu sagen, kann ein Kind einen Kita-Platz bekommen. Ich arbeite hauptberuflich an der Akademie, wo genau das eintritt. Wir haben eine eigene Kita, die auch für wenige Kinder mal zur Verfügung steht, wo Teilnehmende von Kursen, Führungskräfteausbildung, aber auch ganz normale Trainings ihre Kinder in Schulen, Kitas in der Umgebung unterbringen können. Und ich finde das eine ganz gute Möglichkeit. Ist natürlich eine Frage, wie die örtlichen Gegebenheiten sind.
Ganz knapp. Ja, ich möchte da tatsächlich noch ganz kurz drauf eingehen. Du hast gerade schon die Kitas angesprochen. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, wenn wir uns auch einfach den Bereich des komplexen Hilfeleistungssystems anschauen. Wenn wir da zusammen in den Diskurs gehen und sagen, wir haben auch diese Kindergärten, wir haben dort pädagogische Fachkräfte und wir müssen diese Menschen einbinden. So ein Wochenende wie eine Fachtagung ist die eine Sache, der Katastrophenschutzalarm ist die andere. Warum bleiben unsere Helferinnen am Ende zu Hause, um auf die Kinder aufzupassen, während die Männer in den Einsatz können? Wo schaffen wir Strukturen, zum Beispiel über Jugendgruppenleitungen, aber eben auch über die hauptberuflichen Kräfte, die wir in den Kitas haben, um spontan nachts gegebenenfalls eine Alarmierbarkeit zu haben und eine Kinderbetreuung für Mitglieder im Kreisverband sicherzustellen.
Okay, wir haben so langsam unser Ende erreicht, aber ich würde gerne nochmal von jeder hören und gerne auch nochmal ein bisschen größer und kreativ denken. Nicht, dass wir das heute schon getan haben. Nochmal kurz in zwei Sätzen zu hören, was ist denn die Vision für die Frau in der Zukunft im Ehrenamt, im DRK oder aber auch im Ehrenamt allgemein? Annette, du hast es vorhin schon kurz angerissen, gerne nochmal und... Wie du möchtest.
Nochmal sagen, was ich vorhin auch schon mal gesagt habe. Meine Vision ist, dass wir wirklich an dem Punkt sind, wo es so selbstverständlich ist, dass wir nicht mehr drüber reden müssen.
Ich würde mir wünschen, dass das Bild sich so verändert, dass die Frau den Rucksack selber trägt und nicht mehr nur noch die, also für mich ist sie die Geschäftsfrau und nicht die Krankenschwester aus der Geschichte von der wunderbaren Frau, die ich auch nicht kannte bis heute. Vielen Dank. Das würde ich mir wünschen, dass wir einfach tatsächlich den Rucksack selber tragen dürfen und nicht nur die Mullbinde umlegen, sondern auch, ne, also das ist so ein bisschen so ein Rollenwechsel gibt. Also einfach ein Selbstverständnis, auch von uns selber, aus uns heraus.
Ich glaube, wir können viele Menschen ermutigen und da stimme ich dir zu, früh anfangen, Dinge zu ermöglichen. Ich sag vielen Praktikanten, Auszubildenden immer, macht das, was ihr gerne macht. Das, was ihr gerne macht, werdet ihr gut machen. Und dann werdet ihr auch keine Sonderförderung als Frau, Mann oder sonst was brauchen. Und das ist sozusagen auf der einen Seite des Individuums. Auf der anderen Seite ermöglicht jungen Menschen oder auch allen Menschen, die bei uns im Verein aktiv sind, ermöglicht ihnen das zu tun, was sie wollen. Investiert auch mal ein bisschen über den Durst in Ausbildungen, Fortbildungen. Habt Vertrauen in die Menschen, dass sie sich auch entwickeln, wenn ihnen an der Sache gelegen ist. Und irgendwann mal eine Führungsaufgabe, aber eben vielleicht auch keine Führungsaufgabe zu übernehmen. Aber dieses Vertrauen in menschliche Entwicklung, glaube ich, ist ziemlich wichtig.
Ein modernes Bild des Rotkreuzmitgliedes, das Schweigen herrscht, wenn die Frage kommt, wie sieht das typische Rotkreuzmitglied in einem Vorstand aus, dass wir unsere Mitglieder nur noch daran beschreiben können, dass sie motiviert, engagiert, hilfsbereit und mit den Grundsätzen im Herzen sind und dass niemand mehr sagen kann, der typische Rotkreuz-Vorstand sieht so oder so aus, weil wir so divers sind, dass wir das nicht mehr beschreiben können.
Ich kann ja auch vielleicht noch kurz sagen, was ich mir wünsche. Ich glaube, alles das, was ich schon gehört habe, war sehr inspirierend. Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass all das, was Frauen, Mädchen sich vorstellen, machen zu können, dass sie das machen können. Ganz, ganz simpel gesagt. Ganz herzlichen Dank an eurer Stelle für eure Geschichten, eure Erfahrungen, eure Einblicke in eure Arbeit, eure Gedanken, alles, was euch widerfahren ist. Danke fürs Teilen. Danke dem Publikum, dass ihr euch auch geteilt habt, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich jetzt und so stark ich mich jetzt auch fühle. Ich glaube, die ganzen Einblicke haben gezeigt, wie weit wir schon gekommen sind oder vielleicht da auch noch zu rütteln ist, was wir vielleicht aber auch alle jetzt nochmal mitnehmen können. Und ich glaube, und es wurde auch öfter gesagt, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, dass wir vielleicht hier, ich weiß nicht, ob es zu ambitioniert ist, im nächsten Jahr nicht mehr sitzen müssen, aber ich würde mal sagen, aus dem letzten Jahr, mein Vergleich, habe ich noch ein Panel moderiert mit 4 Männern, jetzt sitze ich hier mit 4 Frauen. Also es hat sich schon was getan. Und von daher würde ich mich ganz herzlich bedanken und freue mich darauf, dass wir das gemeinsam weitergestalten. Herzlichen Dank.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen, findet ihr auf der Webseite unter 7gutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort 7gutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an 7gutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.